Rost und Stahl.
Der Metal Podcast. Mit Mattes und Hoshi.
Hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal zu Rost und Stahl. Und wir nehmen auf bei tropischen Temperaturen am 21. Juli 2024. Und mit mir schwitzt mein lieber Mattes. Mattes, ist ja auch so unangenehm heute?
Ja, aber nicht so unangenehm, wie mir gestern war.
Ja, gestern war noch
fand ich
noch
ein bisschen schlimmer. Ja. Da war ich auch unterwegs gewesen. Ich war gestern auf dem Duisburger Stadtfest mit einem alten Freund und habe mir ziemlich gottlos eingeschmettert bei rechts und bin auch noch ein bisschen durch. Boah, und hoffe, dass wir die Folge trotzdem gut durchbekommen.
Das bei 5000 Grad, ey.
Ja, und bei beschissener Musik. Ja. Aber gut, das ist eine andere Sache.
Ja, krass. Ich war gestern in Holland mal wieder also nur so ein Tagesausflug irgendwie und das war auch kaum auszuhalten. Und dann ist meine Tochter noch auf die glorreiche Idee gekommen, wir könnten ja mal im Zelt schlafen. Hat sich natürlich den heißesten Tag des Jahres rausgesucht.
Ja,
das
super.
Heißt, ich habe so ungefähr 2 Stunden geschlafen, den Rest habe ich im eigenen Sud gegart. Das war wirklich unangenehm. Ja. Und eigentlich richtig dumm, weil mein Schlafzimmer ist im Keller hier und das ist immer so 15 Grad kälter als im Rest der Wohnung.
Schön,
oder draußen.
Schön, eigentlich perfekt. Ja. Perfekt für die Jahreszeit, ja. Schade.
Also richtig doof, ey. Aber naja, gut, ich habe dann heute Nachmittag ein bisschen nachgeholt. Naja, ich quatsche auch deswegen die ganze Zeit hier übers Wetter, haha, weil wir keine wichtigen Themen haben. Nein, tatsächlich habe ich...
das auch?
ihr könntet davon eventuell was mitkriegen, weil ich mein Fenster aufgemacht habe, weil es hier absolut nicht mehr auszuhalten ist in meinem kleinen Home-Studio hier. Und falls ihr irgendwie hier Straßengeräusche oder schreiende Nachbarn oder so hört, dann kommt das durch mein Fenster hier rein. Und ich habe echt gar keine Lust, das rauszuschneiden. Da müsst ihr jetzt mit leben. Ja, Mattes... ich wollte irgendwas Wichtiges. Ich habe es aber schon wieder vergessen. Ach so, wir haben diesmal ein, fangen wir anders an. Ich war auf dem Dong, was wettermäßig auch eine interessante Sache war. Ich weiß nicht, ob du schon mitgekriegt hast, was da passiert ist.
Ich hatte vereinzelt Bilder gesehen in unserer schönen kleinen WhatsApp-Rockart-Gruppe.
Ja, es ist...
Da hast du ja, glaube ich, hast du da wer anders was gepostet und ihr seid da ziemlich abgesoffen, ne?
Ja, also abgesoffen ist echt kein, also das ist wirklich kein Ausdruck, ey. Also wir sind Donnerstag angekommen, da ging es ja auch los, waren super früh da, hat alles super gut geklappt und haben dann alles schön aufgebaut und leider so ein bisschen doof am Hang gebaut, was uns nachher aber ein bisschen vermutlich den Arsch gerettet hat. Das war ein bisschen doof, den ganzen Tag so ein bisschen auf der Schräge zu sitzen. Aber es hat dann am nächsten Morgen, also irgendwie morgens, also freitags morgens fing es an zu regnen und es hat sich immer weiter gesteigert von so einem leichten Nieselregen hin zu wirklich so einem Starkregenereignis. Und da hat sich echt in so einer Senke oben auf dem Campingplatz ein See gebildet, der war wirklich ungelogen, ich schätze mal 80 Zentimeter tief oder so.
Boah.
Also da ist wirklich, da standen Zelte drin und Pavillons und so. Ne? Also die Leute haben natürlich ihre Zelte, als es dann ernst wurde, da rausgeholt, aber da standen echt bis zum Schluss 2 Pavillons drin. Also das war wirklich krass, müsst ihr mal gucken auf der Dong-Seite. Da gibt es ein paar Bilder, das ist wirklich ein riesiger See gewesen. Und aber wie die Metaller halt so sind, haben sie es direkt natürlich mit Humor genommen. Erstmal irgendwie Schilder gebastelt, draufgeschrieben, so bitte nicht vom Beckenrand springen und so. Saßen dann da irgendwie mit einer selbstgebastelten Angel mit einer Bierdose als Köder vorne dran und so.
Ja, war schon. Nix, was man jetzt nicht auch schon mal auf dem Wacken gesehen hätte.
Ja, klar, ja, ja. Aber also die mussten tatsächlich dann auch am Freitag die Konzerte unterbrechen. Ne? Die erste Band, so wie ich das mitgekriegt hatte, hatte die erste Band gespielt. Und dann hat's so dermaßen geregnet die ganze Zeit, dass sie das dann echt abbrechen mussten. Da war so für 3,5 Stunden oder so war da Pause. Ein paar Bands sind rausgefallen und die dann bis zum Headliner waren, haben dann verkürzte Sets gespielt, was dann leider dazu geführt hat, dass die von mir sehnsüchtig erwarteten Wukern dann wirklich irgendwie, ich weiß nicht, 4 Songs oder so gespielt haben und dann runter waren wieder. Das war ein bisschen ärgerlich so. Aber ja gut, besser als nix. Aber ja, also nachmittags habe ich noch Wetten angenommen. Ich habe gesagt, da passiert heute nichts mehr. Weil da gingen dann Gerüchte um, dass denen irgendwie die Technik abgeraucht ist. Und ne, also da stand wirklich, die haben mit Feuerwehrpumpen, haben die aus dem Fotograben das Wasser rausgepumpt vor der Bühne.
Wahnsinn.
Ja. Also da stand wirklich, keine Ahnung. Also ich habe es jetzt nur auf Bildern gesehen, weil bis zur Bühne bin ich da nicht mehr gegangen. Ich stand zwar auf dem Gelände, als das kurz bevor das gesperrt wurde, Aber bis zur Bühne bin ich nicht gegangen. Ich habe mich da irgendwo untergestellt an so einem Fresswagen. Aber das muss, also auch da, das muss mindestens so 10, 20 Zentimeter tief gewesen sein, das Wasser vor der Bühne. Und
krass.
Also man muss sagen, echt, die Organisation 1A, also schade natürlich mit der Unterbrechung und so, aber die haben dann wirklich innerhalb kürzester Zeit da LKW-Ladungen von so Holzschnitzeln da hochgebracht und da wirklich alles mit zugepflastert. Also wirklich richtig dick auch. Da konntest du nachher dann am Abend problemlos dann die Konzerte gucken. Also das war vormittags, mittags, es war undenkbar, dass da an dem Tag noch irgendwas stattfindet. Die haben es dann echt innerhalb von ein paar Stunden hingekriegt, dass das alles wieder sicher und begehbar war. So einzig bei den Toiletten war irgendwie immer noch so ein bisschen Sumpf, aber ja gut, da muss man dann
halt gut, durch. Ja gut, machst du nichts, ne?
Ja.
Ja gut, wenn die Organisatoren das so gut im Griff hatten, ne? Dann sie wohl irgendwie darauf vorbereitet gewesen sein oder vielleicht immer halt so einen Notfallplan in den Hinterhand, wenn mal was ist, ne?
Ja, also das haben sie wirklich, also wirklich Kudos, ey, richtig gut gemacht, ey. Ja, das war mein Dong. Ansonsten coole Party. Das Festival ist einfach richtig geil, kann man nicht anders sagen. Mhm. Macht einfach mega Spaß. Auch so die Besetzung, mit der ich da immer bin, jetzt schon zum dritten Mal in Folge mittlerweile.
Mhm.
Und die Leute, mit denen ich da hinfahre, das ist ja viel Überschneidung mit unserer Rockhard-Truppe auch. Und das ist einfach die beste Truppe der Welt. Also das ist einfach die beste Festivaltruppe der Welt, kann man nicht anders sagen. Das ist einfach richtig cool mit denen da zu feiern. Das hat einfach richtig Bock gemacht.
Ja, nice.
Und schön. Natürlich habe ich, um jetzt mal geschickt gleich zu unserem Feedback überzuleiten, habe ich natürlich da auch mit meinem alkoholfreien Monaten Schluss gemacht. Also auch so richtig.
Das wird jemanden sehr freuen.
Ja, auch so richtig übel. Ne? Kommst du da an? So, ich weiß nicht, irgendwie um 10 oder so waren wir unten am Berg, ne? Und dann wirklich, ey, ich habe nicht mehr ausgehalten bis oben auf dem Berg. So echt schon direkt die Granate am Hals. Ja gut, ja. Ich meine, wir haben halt irgendwie eine halbe Stunde auf den Shuttle gewartet. Oh. Also ich meine, was willst du da auch sonst machen, ne?
Aber ja, gut, klar.
War so ja, richtig schön, ihr, ey.
Sei dir gegönnt,
ja. War auf jeden Fall richtig cool. Ja, apropos alkoholfreies Bier. Wir haben Feedback gekriegt. Du hast es schon gehört, ich habe es schon gehört.
Ich habe es schon gehört, genau.
Ja, wir spielen das jetzt gleich einmal kurz ein und dann würde ich sagen, gehen wir kurz drauf ein. Das ist ein etwas längerer Audiokommentar von Lucky von Darkness, der Drummer. Der nimmt Bezug auf die letzte Folge, wo wir über die Darkness-Platte gesprochen hatten, über die letzte und ordnet da nochmal so ein paar Sachen ein. Ich würde sagen, der geht so 10 Minuten ungefähr. Ja, ihr hört euch den jetzt an und dann quatschen wir darüber, würde ich sagen. Mathis, was hältst du davon?
Ja, so machen wir's.
Dann viel Spaß mit Lucky.
Ja, hallo Hoshi und hallo The Mathis. Hier ist der Lucky von Darkness. Und ich wollte mich, da ihr mich in der letzten Folge so schön persönlich mal angeredet habt, hier mal ein kurzes Statement ablassen zu so ein paar Sachen, die offen sind. Vorweg kann ich sagen, dass ich mittlerweile alle eure Folgen gehört habe von eurem Rost und Stahl. Sogar diese Melodess und ich hasse nicht gehört Dingens Folgen da. Also ich habe sie alle durchgestanden. Sehr schön, ich bin auf dem aktuellen Stand und hatte mich dann auch sehr auf die Trash-Metal-Sendung gefreut. Wobei ich dann sagen muss, Kollegen, erstmal 20 Minuten über alkoholfreies Bier sinieren. Da habe ich erst gedacht, ich bin im falschen Film. Also, aber grundsätzlich hat The Mathis gut recherchiert. Ein paar Fragen sind ja offen geblieben, die ich jetzt mal hier eben kurz anspreche. Und dann, fangen wir einfach mal an. Er hat zum Beispiel erwähnt, dass wir damals zu Demo-Zeiten alle diese bösen Pseudonymen und Beinamen hatten. Und ich sagte euch ganz ehrlich, die haben wir uns alle selber ausgedacht. Jeder durfte sich seinen Namen ausdenken. Da waren wir schon immer sehr offen. Ne? Es war wirklich so, wir wollten einfach dieses böse Image, was damals dieser Metal halt noch hatte, halt auch bedienen, ne? Ich bin dann bei meinem Spitznamen Lucky geblieben, den ich schon seit Kindergartentagen habe. Und der ergibt sich ja einfach nur aus meinem Namen. Und früher konnten vielleicht die im Kindergarten den Namen nicht anders aussprechen. Insofern bin ich ganz glücklich, dass ich den so behalten habe. Der ist übrigens auch urheberrechtlich eingetragen tatsächlich bei der GEMA und so. Nichtsdestotrotz, ihr habt gefragt, zum Beispiel, das Demo wurde angesprochen, er texte Mephisto. Ja, wir waren eine der wenigen Bands, die damals im Schloss Mephisto in dieser Metal-Disco ein Konzert gegeben haben, beziehungsweise oben dann im Rittersaal des Schlosses. Das lag daran, dass wir mit einigen, die da was zu sagen hatten, ganz gut auskamen Und dementsprechend durften wir dann da damals eine Show machen. Ich weiß nicht, ob es noch mal eine Show da gab, weil das war schon ein ganz schöner Abriss mit, weiß nicht, 400, 450 Leuten damals. Das war nicht so, wie sich vielleicht die alten Rittersleute das damals vorgestellt haben. Naja, auf jeden Fall, Texte Mephisto ist wirklich live im Schloss Mephisto aufgenommen worden. Nur kurz was zu den Erben. Wir haben die Erben gemacht, weil wir damals wirklich mit Darkness ein bisschen den Faden verloren haben. Und deshalb irgendwann ich mich mit dem Arndt wieder zusammengesetzt habe und gesagt habe, lassen Sie irgendwas machen. Darf keine Reunion sein, weil wie gesagt, unsere beiden Originalsänger sind mittlerweile ja verstorben. Und ich bin kein Freund von Reunions und schon gar nicht, wenn der Originalsänger nicht dabei ist. Also habe ich zum Arndt gesagt, lass uns was machen. Und warum nicht deutsche Texte? Also haben wir damit angefangen und haben uns natürlich musikalisch dann doch sehr auf unsere alten Wurzeln dann immer mehr bekannt. Das ging aber tatsächlich von ganz alleine. Das war am Anfang ein bisschen rockiger und wurde immer metallastiger bis hin zu, dass es auch immer trashiger wurde. Und dann haben wir natürlich auch ein paar Konzerte gespielt. Wir haben auch im Keep It Two gespielt als Goodbye Darkness, Hallo eure Erbenshow, so wurde man damals beschrieben. Und dann haben wir noch auf dem Witch Hunter Tribute auch noch für den Witch Hunter da die Darkness-Geschichte mal live aufgeführt und haben dann halt gemerkt, dass es doch ganz gut ankommt. Aber wie gesagt, wir hatten keinen Sänger und dann war ich da immer von fern von weg. Im Endzeit an der Theke sitze ich mit dem Spiesi und wir trinken Bierchen und dann heißt es auf einmal, immer, ihr seid ja so blöd, macht doch Darkness. Und ich sage, hey, mal die Spiesi, der Arndt und ich, Gitarre jetzt mit den Erben, wir haben, weiß ich nicht, wir haben keinen Bassisten gerade und so. Und dann sagt er, ich mache den Bassisten und einen zweiten Gitarristen finden wir auch noch. Und dann ist mehr oder weniger aus einer Bierlaune heraus dann wirklich die Entscheidung getroffen worden, Darkness wieder zu machen. Und kurz darauf war ja tatsächlich auch dann, haben wir den Lee kontaktet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wäre der Lee nicht in die Band gekommen, hätte es Darkness so dann nicht mehr gegeben, weil auf einmal stimmte der Spirit wieder, die Chemie stimmte wieder. Es war, fühlte sich wieder an wie damals. Es hat wieder auf einmal richtig Spaß gemacht. Und die Gasoline Solution ist dann als Comeback-Album auf den Markt gekommen, ist super angekommen. Und es hat einfach alles nur nach Laune gemacht. Wir konnten unseren Wut und Brass wieder in richtige Trash-Metal-Form pressen und raushauen. Witzigerweise kam es dann so, dass die tatsächlich einige Fans dann hinterher gefragt haben, als die Gasoline rauskam, aber dann macht ihr doch jetzt auch nochmal die Gasoline als deutsches Album, oder? Dann habe ich gesagt, wo seid ihr denn alle gewesen, als wir die deutschen Lieder gemacht haben damals? Naja, es wurde auf jeden Fall mit dem Lee dann wieder richtig Darkness. Ja, dann habt ihr jetzt unser neues Blood on Canvas Album seziert sozusagen. Und da wollte ich auch nochmal ein paar Worte eben zu verlieren. Ja, das Cover, ihr fangt ja auch immer so gerne mit dem Cover an, das Cover enthält echt viele Details. Ich habe es jetzt tatsächlich gerade hier nicht griffbereit, weil ich wieder super vorbereitet bin. Aber es soll tatsächlich die Szenerie aus den vergangenen Covern so wieder ein bisschen darstellen. Es ist kein Proberaum, also definitiv nicht, sondern es ist einfach nur, ich vergleiche es immer gerne mit so diesen besetzten Häusern, die es damals in den 80ern gab, wo auch unser alter Olli, der Sänger und so, wo die mal mit den ganzen Punks und so abgehangen haben und die alten Essener Szene, wir hatten in Grenze Altenessen, Vogelheim hatten wir so ein besetztes Haus, da war dann immer solche Geschichten, da waren eingeschlagene Fenster und kein Strom und ne und solche Sachen, dann wurde draußen Feuerchen gemacht, gegrillt oder keine Ahnung. So in diese Richtung geht das so ein bisschen. Gitarre und Verstärker einfach nur, damit der Bezug so ein bisschen zur Musik da ist, ne, dass man da halt auch vielleicht mal ein bisschen musiziert. Ich habe dann auch darum gebeten, auf dem Cover noch einen Trommelstock zu verstecken, beziehungsweise einzubauen, damit man ne alles so ein bisschen, das ist so Maiden-Cover inspiriert, weißt du, so ganz viele kleine Details. Wenn ihr mal die ganzen Bilder guckt, dieser Typ da schon im Raum verteilt hat, das sind ja alles unsere alten Cover, als wenn der Typ die gemalt hat. Ne, da steht der Molotow-Cocktail auf dem Tisch als Lampe und die Einschusslöcher in der Tür, wenn man mal genau hinguckt, ergeben die einen Stinkefinger. Also das sind so wirklich so ganz viele, ganz kleine Details. Das haben wir damals auch bei der Gasoline Solution schon angefangen, dass ja, zum Beispiel im Sternenhimmel ein Sternbild zu sehen ist, das die Umrisse von der Stadt Essen hat. Solche Kleinigkeiten halt. Das ist halt so ein bisschen so Insider-Gags, Easter Eggs sagt man wohl auch. Naja. Der Typ, der dann auf dem Cover zu sehen ist, ist unser Maskottchen. Der hat tatsächlich von uns nie einen offiziellen Namen bekommen. Allerdings haben uns mal Fans drauf angesprochen und haben gesagt, er sieht aus wie so ein Ruhrpott-Eddy. Und manchmal sagen wir das tatsächlich auch. Und wenn man dann von Ruhrpott das Ruh nimmt und von Eddy das Die am Ende, dann heißt er tatsächlich Rudi irgendwie, ne? Also da war der Mattes gar nicht so schlecht aufgestellt. Ja, das Album fängt an mit dem Wecker, der dich so genervt hat, Hoshi. Fand ich total geil. Weil genau das soll das Ding dann auch auslösen, bei den Leuten erstmal genervt zu sein. Weil es gibt nichts Schlimmeres als diesen fürchterlichen Wecker. Der nervt fast so wie ein 20-minütiges alkoholfreies Intro-Gespräch, um mal nochmal kurz die Brücke zu schlagen. Ich hätte den Wecker tatsächlich gerne noch ein bisschen länger gemacht und mal gucken, vielleicht nervt man die Leute live als Intro ein bisschen länger damit. Die 4.53 Uhr ist tatsächlich die Zeit, zu der ich morgens in der Woche, wenn ich zum Maloche muss, auch aufstehe. Und die hat noch, ich bin so ein Typ, ich kann das nicht haben, so ich stelle mir den Wecker auf 5 Uhr oder so. Nee, das geht nicht. Ich brauche so eine kurze, weiß ich nicht, wir treffen uns um 14.57 Uhr und nicht um 15 Uhr, weißt du, was ich meine? Das ist so, keine Ahnung. Die Uhr in meinem Auto geht auch immer 2 Minuten vor, damit ich immer eine andere Uhrzeit angeben kann und so. Das ist ganz komisch. Außerdem, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Essen hatte früher die alte Postleitzahl 4300, Essen 12. Deshalb heißt auch der Shop, den ich da betreibe, Sektor 12. Einfach nur für anderes Wort für alten Essen. Und wenn man 4, 5 und 3 beim Wecker zusammenzählt, kommst du auch auf 12. So viel dazu. Ja, ich will gar nicht so jetzt auf jedes Lied einzeln weiter eingehen. Bei Two for So Horror ist tatsächlich am Anfang eine Zigarette zu hören, eine kleine Reminenz auf einer Doors-Aufnahme. Da gab es auch mal sowas mit Jim Morrison. Ich fand das total cool. Und wenn ein Song über die Wahrheit ist eine Hure gemacht wird, dann kann man sich da auch mal eine Zigarette zu anzünden. Und wenn, ne, es ging ja schließlich um den Geschlechtsakt. Die Wahrheit hat einen praktisch FI, naja, ihr wisst schon. Okay. Ansonsten ist eure Interpretation, also diese, wie ihr die Songs so auslegt, ist sehr geil. Es ist nicht alles von uns so gemeint, wie ihr das gesagt habt, aber ich kann da einigen Erklärungen von euch sehr gut folgen. Mir ist auch aufgefallen, dass auch andere Leute manche Songs ganz anders deuten, als wir die eigentlich gemeint haben. Aber wenn es dann wirklich um die Texte geht, dann müsste man tatsächlich mal den Arndt zu Rate ziehen. Der hat die meisten Texte geschrieben. Der Lee hat nur This and My Heart Beside den Song geschrieben und von mir war Defcon 4. Und alles andere hatte eigentlich der Arndt mehr oder weniger verhackstückelt. Ja, ihr hättet die Songs gerne mal live gesehen. Ihr hattet ja, ne, die Möglichkeit. Da seid ihr ein bisschen selber schuld. Aber ist ja egal, es kommt noch ein bisschen. Ne? Allen eventuellen Ansichten zum Trotze, sage ich jetzt mal, sind wir noch eine ganze Weile nicht fertig. Also es geht weiter und in Kürze geht's ja mit Vollkaracho ins Jubiläumsjahr. Da haben wir viel vor und auch ein paar amtliche Shows am Start. Da werdet ihr mit Sicherheit die Chance bekommen, auch mal Sachen vom neuen Album zu hören. Ich danke für das Erwähnen des Sektor 12 Shops immer sehr gerne. Gerade der Underground muss einfach irgendwie immer trotzdem aufrecht und erhalten werden und gefördert werden. Das habe ich mir ja eh schon ewig auf die Fahne geschrieben. Manchmal bezeichne ich uns ja auch noch als Underground, obwohl das andere wieder anders sehen, aber irgendwie ist das ja trotzdem nur so ein bisschen alles so. Nur wer noch ein Blood on Canvas Vinyl haben möchte, da muss er sich beeilen, weil da gibt es echt vielleicht noch eine Handvoll und dann war es das, ne? Gut, soweit, so gut. Ich schließe jetzt hier die ganze Geschichte. Vielen Dank für diese tolle Sendung. Ihr macht aber immer so schöne Bewertungen und deshalb würde ich dann jetzt die Trash-Metal-Sendung von euch auch einfach mal bewerten wollen und ich vergebe dafür tatsächlich 9,5 kleine alkoholfreie Radler. Wisst ihr Bescheid, ne? Und wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch einfach bei mir. Immer die Pommesgabel hochhalten, ihr Lieben, ne? Und weitermachen. Bis demnächst wieder. Ciao.
So, da sind wir wieder. Das war jetzt ausschweifend Info zu zu unserer letzten Folge nochmal ergänzen. Ich meine, das ist natürlich auch geil, wenn man da so Infos dann wirklich aus erster Hand kriegt, ne?
Ja, ich meine, das ist halt super. Im Prinzip so mit Lucky brauchst du ja gar kein Interview machen. Der erzählt einfach von selber.
Eine halbe Stunde lang.
Hat den Job einfach alleine gemacht. Ja, ja geil.
Ja, wobei.
Super cool. Und auch danke für das Lob.
Ja, auf jeden Fall. Und 9,5 kleine alkoholfreie Radler, die haben wir uns natürlich verdient. Damit ist jetzt, wie gesagt, hier erstmal Schluss. Wobei ich sagen muss, ich sitze hier wieder mit alkoholfreiem Bier. Es ist allerdings auch Sonntagabend und ja, muss ja nicht übertreiben.
Aber ich sitze hier mit einer koffeinfreien Cola Light.
Ja, wir hatten jetzt schon, also er hat sich ja dafür bedankt, dass wir auch den Sektor 12 Shop hier hin und wieder mal erwähnen, auch in der letzten Folge, wobei es auch beileibe nicht das erste Mal war, dass wir darüber gesprochen haben. Mhm. Was ich hier noch nicht erwähnt hatte, ich weiß auch nicht, ob du das mitgekriegt hast, der Lucky macht mit seinem Bruder zusammen auch einen Podcast. Podcast. Wie heißt dieses
Format? Das hattest du mir mal erzählt, aber das hatten wir, glaube ich, hier noch nicht
besprochen. Ja. Das haben wir hier noch nicht, genau, das haben wir noch nicht besprochen. Das heißt die Wakal Brothers oder Wakel Brothers, müsst ihr mal gucken, also einfach Lakaf rückwärts. Also so heißt Lucky mit Nachnamen. Und ich hatte mal reingehört, ist ganz amüsant. Ja, könnt ihr euch ja mal geben, wenn ihr da Spaß dran habt und so was. Und ich kann euch garantieren, da wird nicht über alkoholfreies Bier geredet und auch kein alkoholfreies Bier getrunken, da bin ich mir ziemlich sicher. die begleiten das, ich weiß nicht, ob sie das immer machen, aber ich glaube ja, auch mit Kamera tatsächlich. Das kannst du auf YouTube dann auch, auch gucken, wie die beiden da rumspacken. Lieb gemacht.
Ja, du hattest mir erzählt, dass er einen Podcast macht, aber mir nie gesagt, wie der heißt. Also müsste ich auch mal reinhören, werde ich mal machen.
Ja, kannst du mal machen, das ist ganz cool. Ja, ansonsten, ja, hier die Nummer mit Mephisto freut mich natürlich, also mit dem Laden da, dass ich da recht hatte. Da habe ich, ich meine, lache auch ein bisschen nah, ne? Aber das tatsächlich danach benannt ist, das Demo von damals. Und ja, das mit dem Cover fand ich jetzt auch noch ganz nett, dass wir da so, ja, du hattest ja irgendwie vom Proberaum geredet, hat er gesagt, nee, ist kein Proberaum, soll eher so ein besetztes Haus oder so sein.
Das Haus, ja.
Aber was wir nicht gesehen haben, und wir haben echt lange uns mit dem Cover eigentlich befasst, die Nummer mit dem Stinkefinger und den Einschusslöchern.
Ja, stimmt. Ja,
ja, das habe ich aber
hätte
auch nicht
man
gesehen.
Sehen können.
Ja, hätte man tatsächlich, wo er gesagt hat, klar, siehst du sofort, ne? Ja. Ja, vielen Dank. Genau, also deswegen, ich meine, er hat halt das ganze Audio-Equipment, deswegen war jetzt die Qualität auch ziemlich gut. Wenn ihr die nicht habt, also wenn ihr nicht entsprechendes Audio-Equipment habt, trotzdem mal hier mit eurer Stimme vertreten sein wollt, es reicht auch eine Sprachnachricht oder so, ne?
Ja.
Falls ihr da, also eine
WhatsApp. Wir sind da nicht so.
Wir sind da nicht so, genau. Falls ihr unsere Nummer nicht habt, schreibt uns irgendwo an, dann kriegt ihr die für diesen Zweck auf jeden Fall. Genau, ansonsten gerne auch schriftliches Feedback. Mathis, ich bin mit meiner Vorrede tatsächlich durch. Es ging schnell diesmal. Ja. Und ich muss auch sagen, ich tritte auch ein bisschen aufs Gas heute, weil mir ist halt einfach zu warm hier. Ich will fertig werden.
Ja, ich glaube, wir sind auch beide ein bisschen übernächtigt. Aber schadet ja auch nichts, gleich mal direkt ins Thema einzusteigen. Und wir haben ja heute mal wieder einen schönen Zeitgeist für euch vorbereitet. Und unsere Gewinner waren beim letzten Voting überraschenderweise Cobra the Impaler.
Ja, die kamen irgendwie so aus dem Nichts, ne?
Aus dem Nichts nicht. Die hatten irgendwie am Anfang so ein paar Stimmen gehabt, ne, aber dass die dann so Richtung Titel marschieren, ne, hätte ich jetzt auch
nicht
so gedacht.
Hat sich lange nicht angedeutet, ne? Also nee. Das kam wirklich dann erst so gegen Ende, dass sie sich dann durchgesetzt haben. Mhm. Die andere Band, die wir besprechen, ist Nestor. Die haben am Anfang ziemlich vorgelegt, dann geschwächelt und dann am Ende ist dann doch nochmal auf den zweiten Platz geschafft, ne?
Ja.
Also die beiden werden wir heute besprechen, aber wir hatten im kurzen Vorgespräch schon gesagt, wir fangen mit dem erstplatzierten Cobra
The
Impaler an. Was für ein bescheuerter Bandname eigentlich.
Ich bin auch schon mal beruhigt, dass wir die gleichen Bands vorbereitet haben.
Wäre nicht das erste Mal, dass uns kurz vorher, wir uns dann nochmal kurz vorher abstimmen mussten. Nein, ach das, also ich glaube, dass wir wirklich die falschen vorbereitet haben, ist uns noch nie passiert, ne? Aber, nee, aber dass man mal so eine Woche vorher nochmal synchronisieren musste, das ist schon mal passiert.
Ja, auf jeden
Fall.
Ja, du hast den Bandnamen gerade angesprochen, Cobra the Impaler. Fand ich erstmal sehr witzig. Ich hätte auch was ganz anderes erwartet, als ich letztlich dann daraus gehört habe. Ich denke, man könnte sie vielleicht kennen, wenn man vielleicht auch regelmäßig Zeitschriften konsumiert. Das ist ja nicht deren erste Platte, die auch mal verschiedenen Medien besprochen wurde. Aber ich muss sagen, mir haben die so gar nichts gesagt, ne? Auch der Name nicht. Das ist so komplett an mir vorbeigelaufen. Und ich hätte, wie gesagt, irgendwas anderes erwartet. Ne? Wenn du so einen Namen liest, hätte ich jetzt gesagt, ja, es ist vielleicht eine Black Metal Band oder eine klassische Heavy Metal Band. Ne? Man denkt ja auch so ein bisschen so an Iron Cobra. Ne? Aber ja, was
die wahrscheinlich auch jeder Hörer hier kennt.
Ja, jeder nicht. Nein, ja, oder so ein bisschen Underground, ne? Aber das hätte ich jetzt so erwartet, ne? Und stattdessen, ja, ist es dann ganz anders gekommen. Wie steht's, wie sieht's bei dir aus? Kanntest du die Band?
Ich habe noch nie vorher von denen gehört.
Gut,
also wirklich.
Stand ich nicht alleine mit meiner Unwissenheit.
Also, vielleicht habe ich mal den Namen gelesen irgendwo, ne? Das kann sein, weiß ich nicht. Aber jetzt irgendwie so bewusst habe ich das noch nie wahrgenommen vorher. Die Truppe.
Hättest du denn erwartet, dass dich so eine Art von Musik letztlich heimsuchen wird?
Tatsächlich ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, naja, habe ich mit gerechnet, aber ich sag mal so, wenn ich mir überlege, womit hätte ich gerechnet, also mit was anderem auch nicht. So, also ja, ich meine, der Name ist so ein bisschen, ja, es könnte natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, Quatsch sein, irgendein Black Metal oder so, ne, das kann natürlich schon sein, aber ehrlich gesagt, habe ich mir da nie so Gedanken drüber gemacht. Also, wie gesagt, also jetzt, wo man's weiß, finde ich, passt der Name. Ja. Und,
ja, was?
Ne, und also der Name passt zur Musik, so meine ich. Und da hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz viel anderes erwartet dann. Aber wie gesagt, keine Gedanken drüber gemacht und ja, kein Plan. Ich meine, wenn man sich, wir kommen ja gleich zum Artwork, wenn man sich das anguckt, das geht ja dann auch so ein bisschen in die Richtung, ne? Und also finde ich, passt auch sehr gut zur Musik und ja.
Ja, nee. Das Artwork auf jeden Fall. Also als ich mir das Plattencover dann so angeguckt habe, dachte ich dann halt auch erstmal so, naja, das sieht mir jetzt nicht nach Black Metal oder nach klassischem Heavy Metal aus, aber schauen wir mal.
Ja,
dann
kam
es halt ganz anders. Ne? Normalerweise an der Stelle würde ich ja erst die Band so ein bisschen vorstellen. Tatsächlich habe ich nicht allzu viel. Nur so viel, das ist eine fünfköpfige Band aus Gent, aus Belgien, also in unserem Nachbarland. Line-up finden sich aktuell Ace Zack an den Drums, James Falk an den Gitarren, an den Lead-Gitarren, Taze DC, mutmaßlich ein Künstlername. Könnte man von Predatory Void oder vielleicht eher von Aborted kennen, also früher mal bei Aborted gewesen. Die kennt man so im mehr so im Death-Metal-Bereich, ne? So ein Name. Und tatsächlich zwei Vokalisten, Manuel Eiremmer und Michel D., ich hoffe, ich spreche es richtig aus, D. Fudi oder Fudi, keine Ahnung.
Egal.
So viel dazu. Wir haben ein Bandmitglied, was nicht mehr dabei ist, und zwar, den könnte man kennen, Dirk Verbeuren an den Drums, und zwar bei unzähligen Bands aktiv gewesen, unter anderem, ich hau mal so raus, Megadeth.
Ja, kleinen Kram.
Ja, so einiges, ne? Also das lese ich jetzt ja auch nicht alles vor. Devin Townsend Project mal gewesen, ne? Also so ein Tausendsasser irgendwie.
Ja.
Diskografie-technisch ist es deren zweite Platte, die Karma Collision, die wir heute besprechen. Das erste Album war, ist gar nicht so alt, von 2022, die Colossal Gods. Ja, und dann halt ein paar Singles veröffentlicht, jetzt auch im Rahmen der neuen Scheibe, und hatten, glaube ich, eine Split gehabt, aber das war es dann auch so an Veröffentlichungen. Also noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, würde ich so sagen.
Ja, ich meine, ja gut, also mit dieser Aborted-Historie da drin, und das ist ja auch hier der, wie hieß der, Claude Tralala, also der von Aborted. Der Typ. Das ist ja mehr oder weniger auch so eine One-Man-Show hier, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also, klar, der hat irgendwie die anderen Musiker, aber er hat da wohl alles ziemlich fest in der Hand. Also unter anderem hat er auch das Artwork selber gemalt, das, über das wir gleich reden werden. Aber keine Ahnung, vielleicht tue ich den auch Unrecht. Ich hatte es, also, weil er wird da immer so in den Vordergrund gestellt und als Bandgründer und so.
Ja.
Ja.
Ja, sollen wir mal über das Artwork reden?
Ja, können wir machen. Aber wie gesagt, also ist selbst gemacht tatsächlich. Und wäre es nicht von denen, hätte ich gedacht, dass es irgendwie hier von dem Quellattack-Typen hier von Baroness.
Baroness, also, das war auch mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe. So, ne, vom Stil habe ich sofort an Baroness gedacht, ja. Oder wie du halt sagst, Skelatak, ne.
Ja, das ist volle Kanne, dieser Stil, den die so vor 10 Jahren hatten. Mhm. So, volle ja. Kanone.
Aber wie sieht das Cover denn aus? Ne? Wir haben da so große goldene Letter, würde ich sagen, ne, den Bandnamen in so einer künstlerischen Schrift. Ne? So, also das Bandlogo, Cobras Impaler. Mhm. So ein bisschen modern sieht sogar dabei aus, aber nicht so komplett. Ne?
Ich weiß gar nicht, ich würde sagen, das ist keine Schriftart, das ist irgendwie so ein Logo tatsächlich. Ja. Ne? Also,
irgendwie, ja, also würde ich sagen.
Eigentlich nur gerade Linien, ne? Also keine Rundungen da drin, alles nur gerade und dann Winkel halt, ne? Aber nichts Rundes. Und alles so ineinander verwoben, ne? So ein bisschen schwer zu sagen. Also wenn man jetzt nur das BRA aus Cobra nimmt, das könnten auch Runen sein.
Ja.
Aber richtig, der Rest sieht eher so ein bisschen aus. Ja, fast so futuristisch schon so ein bisschen aus, ne?
Ja. Ja, abseits davon, wir haben so einen grau-braunen Hintergrund, würde ich sagen. Vielleicht so ja, weiß nicht, auch, was ist das für eine Farbe?
Ja, so Zement-Beton irgendwie sowas.
Betonmäßig, ja, ne? Ja. Ja.
Und nimmt auch überraschend viel Raum ein. Ich würde schätzen, ein Drittel ungefähr ist tatsächlich ja, nur.
Wirkt dadurch sehr clean auch. Ja. Ne? Ich meine, natürlich hast du diese überfrachtete zentrale Figur auf dem Cover, aber abseits davon wirkt das alles dadurch sehr sauber.
Genau, ja. Ja, und jetzt die Figur. Ich habe keine Ahnung, wie man die beschreiben soll. Das ist irgendwie echt schwer zu sagen, ey.
Ziemlich exakt das, was ich dazu auch sagen würde, ne? Wir sehen irgendwie so als zentrales Element hier so eine merkwürdige Gestalt mit mehreren Armen, aber die entzieht die sich für mich auch einer näheren Arme. Beschreibung.
Drei? Ja. Was für eine seltsame Anzahl. Wobei, man könnte jetzt vermuten, auf der einen Seite, also erstmal hält zwei Arme so ein bisschen so nach vorne ausgestreckt, Handflächen nach außen. So,
erinnert mich so ein bisschen an hier Meshuggah Ob Zen. Da hatte die Figur, glaube ich, auch drei Arme gehabt auf dem Cover.
Ja, und dann hat sie da, wo auf der einen Seite man noch einen Arm vermutet, guckt da nur irgendwie so ein Schwanenhalskopf irgendwie unten raus aus
dem. Den kann man auch irgendwie so von diesem Baroness-Cover, ne?
Da war ja, auch ja genau, ja, das, drauf ja, genau. Das ist wahrscheinlich auch das, warum man da so schnell dran denkt, ne?
Mhm. Wahrscheinlich inspiriert vielleicht auch dadurch, ne? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, der Kopf der Figur, man sieht nur so die Augen und die Stirnpartie, keine Haare, das Ganze irgendwie hinter so einem seltsamen metallisch wirkenden Schleier.
Ja, das drumherum so im Kopf wie so ein Pilz oder so.
Ja, ich hätte jetzt
ne?
so wie so eine Krempe. Es könnte ein Pilz sein oder irgendwie von so einer Echse oder irgendwie so. Also könnte man jetzt auch schon an die Kobra fast wieder denken an der Stelle. Ne? Also gerade was so hinterm Kopf
ja, angeht. Stimmt. Jetzt wurde das, ne? Das ist irgendwie so dieser Kobra-Kopf da.
Aber der vordere Teil sieht definitiv aus wie so ein Baumpilz oder so ein Quatsch. Ja,
dann sehr merkwürdig auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr, sehr merkwürdig. Das ist alles merkwürdig. Unten, also die ganze Pilzthematik wird im unteren Bereich auch nochmal aufgenommen, also da wachsen dann auch wirklich Pilze irgendwie aus ihr raus. So einen roten Umhang, reißt sich selber irgendwie die Adern aus dem Arm. Ne? Also der dritte Arm reißt irgendwie selber da Adern raus, an der linken Hand auch. Das sieht sehr, sehr widerlich aus, finde ich. Also,
wobei es da noch eine gewisse Ästhetik hat. Das ist jetzt so kein Death-Metal-Cover, wie man sich das so vorstellen würde.
Aber schön ist das auch nicht.
Also ich würde so so psychedelisch so ein bisschen dadurch, auch durch diese Pilzthematik.
Ja. Dann sind da noch so im linken unteren Bereich hinter dem Hals von dem Schwan sieht man noch so Tentakeln oder sowas mit Saugnäpfen, keine Ahnung. Es ist ganz seltsam, dann hat dieses Viech noch irgendwie so eine Krempe um mit so Stacheln, ne? So am Hals. Also es trifft tatsächlich nicht so wirklich, also ich will nicht sagen, nicht mein Geschmack, das wäre falsch, aber das sorgt irgendwie für Unwohlsein, dieses Bild, finde ich. Also das ist absolut...
Kann ich nachvollziehen.
Es ist so in den Details alles gar nicht schlimm, aber es wirkt irgendwie super verstörend, finde ich. Also man guckt sich das an und denkt sich so, oh, ich gucke lieber wieder woanders hin.
Ja, das ist irgendwie vielleicht das richtige Wort, verstörend. Also ich weiß auch nicht, was man mir damit sagen möchte. Ja. Also ich finde es künstlerisch schon auf eine gewisse Art ansprechend.
Auf jeden Fall, ist auch gut gemacht, keine Frage.
Ja. Auch weil es so ein bisschen verstörend dadurch ist. Aber ich würde sagen, schautet euch einfach mal an. Ne? Man kann gar nicht so, also wir haben es versucht, so ein bisschen in Worte zu fassen, aber man muss es sehen.
Es ist halt krass bunt. Ne? Also dieser steingraue Hintergrund, der wird halt wirklich konterkariert durch die wirklich grellen, also teilweise grellen Farben, die die Figur da so mit sich bringt. Ne? Also gerade dieser rot-gelbe Umhang, den die so umhat und diese lilanen Tentakeln und so, das ist schon, es wirkt unfassbar bunt. Obwohl so viele Farben eigentlich gar nicht drin sind, ne? Aber trotzdem. Ja.
Ja, harmonieren auch sehr gut miteinander. Ich meine, du hast diese erdigen Töne, du hast dann so einen Großteil grün mit drin, mit diesem braunen Armschutz, der da übergeht, ne, dann so beige, das sind alles Farben, die erstmal gut miteinander harmonieren. Ne, und dann diese Übergänge vom Braun in diesen orange-roten Mantel dann. Ja. Also, es passt, ne, obwohl es so bunt ist, passt es sich irgendwie an durch diese Farbharmonie.
Was wir noch nicht erwähnt hatten, unten in der Mitte steht noch der Albumtitel Karma Collision auf so einer, das ist keine Banderole, mehr so eine Plakette irgendwie, ne?
Ja, also relativ klein.
Ja, genau, also kann man auch super übersehen, weil sie das da wirklich so in den chaotischsten Bereich von dem Artwork, würde ich sagen, reingetan haben, ne? Wo wirklich Pilze und Blumen und keine Ahnung was irgendwie unterwegs sind, da steht dann so dieses Karma Collision drüber. Und ich habe heute mal so versucht, mir zu überlegen, was eine Karma-Kollision sein soll. Ich komme da irgendwie auf keinen grünen Zweig. Also ich finde den Albumtitel, den Bandnamen und dieses Cover-Artwork ist mir alles komplett ein Rätsel. Ich habe keine Ahnung, was sie mir sagen wollen. Hast du da irgendeine Idee zu?
Nee, leider nicht wirklich. Also ich habe mich jetzt auch nicht intensiv mit deren Texte befasst.
Nee, das habe ich auch nicht.
Vielleicht könnte man dadurch drauf kommen. Ne, vielleicht mal einen Artikel über die Band lesen, über ein Magazin, was vielleicht mal so richtig recherchiert hat oder mal ein Interview mit denen geführt hat. Aber tatsächlich findest du an Interviews irgendwie so gut wie nix.
Aber
weiß nicht, ob es da was in der Rockart gab, aber.
Aber wenn du jetzt mal nur dieses Karma Collision nimmst, ne? Also Karma ist ja mittlerweile mehr oder weniger schon so ein popkultureller Begriff, ne? Dieses tu Gutes, dann passiert dir Gutes, ne? Tu Schlechtes, dann passiert dir Schlechtes. Das kommt ja eigentlich aus irgendeiner. Ist das irgendwie so Hindi-Kram oder so?
Hätte ich gesagt, Karma, irgendwie.
Also irgendwie sowas aus dem Fernosten. Kommen. Ne? Ja. So, keine Ahnung, wo genau, aber ich würde mal Indien oder so vermuten. Ne? Jetzt die Karma-Kollision, also auf der einen Seite, ja, du rauscht in dein Karma, weil du Scheiße gebaut hast und jetzt kriegst du die Quittung, ne? Könnte man ja interpretieren. Ja, was anderes fällt mir dazu ehrlich gesagt gar nicht groß ein. Also, ich meine, mit dem Karma kollidieren kannst du ja eigentlich nur irgendwie sowas mit meinen, oder?
Das ist naheliegend. Also, was anderes wird mir jetzt vermutlich dazu auch nicht einfallen, aber da hast du dir schon wieder mehr Gedanken drum gemacht als ich. Von daher fresse ich das jetzt mal so.
Aber mehr Gedanken habe ich mir jetzt auch nicht dazu gemacht. Ja, bevor wir uns mit der Musik befassen, Mathis, soll ich dir sagen, was die Rockart dazu gesagt hat?
Ja. Hau mal raus.
Was die gesagt hat, könnt ihr selber nachlesen auf rockart.de, aber sie haben 9 Punkte gesagt, was eine verdammt hohe Wertung ist auch.
Das ist ziemlich viel, ja.
Und der Typ, den ich gerade meinte, das Artwork geschrieben hat, ist der Gitarrist Thijs de Cloot oder so heißt der, ne?
Ah, okay. Ja,
Thijs de Cloot. Also müsste der Gitarrist und Bandgründer und alles, also der Obermotz da von der Truppe sein. Genau, also Rockart hat 9 Punkte vergeben. Weißt du gerade zufällig, wann es erschienen ist? Ist noch nicht lange, ne?
Ja, am 31.05. über Listenable Records. Ja, okay,
also tatsächlich sehr frisches Zeug, noch anderthalb Monate oder so, ne?
Ja.
Ja, wir haben insgesamt 10 Tracks, wenn ich mich nicht verzählt habe.
10 Tracks, genau.
Und
mit einer Spielzeit von 52 Minuten 21.
Damit mal wieder eine vergleichsweise lange Platte hier für unsere Verhältnisse, ne?
Ja, das ist so schon, glaube ich, relativ mit weit oben dabei mit über 50 Minuten.
Ja, ich meine,
also hatten wir noch nicht so viele von.
Ja, letztes Mal hier bei Sacred Reich hatten wir ja 35 oder 34 oder was
das war. War relativ knackig. Super, ich meine, das Doppelalbum for Rage natürlich, ne?
Das Doppelalbum,
das aber sonst so jenseits der 50 Minuten hat man noch nicht, glaube ich, so viel von gehabt.
Dann sind wir so eher so um die 40, 45 Minuten, ne? Wo sich die nächste Platte ja gleich auch wieder eher bewegt, ne? Ja, sollen wir mal einsteigen mit Magnetic Hex, dem ersten Track?
Genau, ja. Opener fand ich schon mal überraschend, wie gesagt. Ne? Ich hatte ja gar nicht so erwartet, was da an Musik auf mich zukommt. Du hast Thrash-Äxte drin. Ne? Ich finde, das zeigt auch, wie vielschichtig die Nummer noch werden wird. Double Bass, ne? Hast du mit dabei. Gut 3 Minuten kannst du dich in so einen Pit werfen. Ne? Und ordentlich Dampf machen. Ich habe auch mal so im Vergleich zum Debüt reingehört und ich finde schon so, ich weiß nicht, hast du das auch angehört?
Nee, tatsächlich Platte? Nicht. Nee.
Ich habe die jetzt auch nicht exzessiv gehört, ich hab die einmal durchlaufen lassen.
Ich wollte nur sagen dass aufmerksame Hörer haben vielleicht gemerkt, dass wir gar keine Musik empfohlen haben. Ich war jetzt hier so dongbedingt und vorbereitungsmäßig und so weiter, aber da echt, wir kommen ja auch wieder viel zu spät mit der Folge, was diesmal tatsächlich einzig und allein meine Schuld ist, dafür Asche auf mein Haupt. Dazu später wahrscheinlich auch noch mehr schlechte Nachrichten, was das Wacken angeht, was vermutlich wieder zur Verschiebung führen wird, aber da gucken wir mal. Um deine Frage mit viel zu vielen Worten zu beantworten, nein, ich habe in das Debüt nicht reingehört.
Gut. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich den Faden verloren, dankeschön.
Gerne
schön. Genau, das Debüt. Ich finde, da wird auch schon direkt so klar, so im ersten Song, die sich hier nochmal, glaube ich, eine Nummer härter geworden sind irgendwie, empfinde ich so. Ne? Ich habe das Debüt natürlich jetzt nicht so oft gehört wie die Platte hier, aber mir kommt das schon mal so direkt beim ersten Song so rüber, dass die nochmal so an Härte so ein bisschen was mit der Platte auch zulegen werden. Ne? Ich meine, das ist jetzt erstmal nur der erste Song, aber so grundsätzlich schon mal sehr vielversprechend, finde ich.
Ja. Wie hat
dir das erste Stück gefallen?
Also ich finde, man merkt direkt, also die haben wirklich einen super Opener gewählt, weil du wirklich sofort merkst, wo die Reise hingeht auf dem Album. Also der erste Song hier, der macht hier ein Versprechen und das wird auch eingehalten, so viel schon mal vorweg. Also da ist eigentlich alles drin, was wir so im Rest der Platte mitkriegen. Insgesamt würde ich das ganze Ding eher so im Mittempo verorten, so im oberen Mittempo. Jetzt keine Raserei, aber halt auch nicht super langsam. Wir haben viel melodischen Gesang, unterbrochen von Screams so. Und ja, die Double Bass hat es ja auch schon gesagt. So, das ist, ich weiß gar nicht, hast du musikalisch irgendwelche Referenzbands, irgendwelche Vergleiche? Also ich habe Mastodon öfter mal gelesen.
Ja, das hätte ich jetzt auch in anderen Songs hier noch mal fallen lassen. So, ich meine, ich glaube, der Name muss auch fallen.
Ja.
Ich finde auch eine Band wie Baroness, die wir schon erwähnt haben, da jetzt auch nicht komplett weit weg.
Ja.
Viele Nuancen.
Jetzt weil die ruhiger
sind. Nicht bei dem Stück, nicht bei dem Stück hier, aber so grundsätzlich auf der Platte. Ja, das wären jetzt so Bands, die ich so erstmal als Referenz nennen würde. Für das Stück selber könntest du vielleicht so ein paar progressive Thrash-Bands vielleicht noch so mit ins Boot holen. Schwer zu sagen, die haben schon so ihren eigenen Stil.
Aber
also es ist definitiv keine Kopie von.
Aber du hast es gerade schon gesagt, progressiv ist hier auf jeden Fall ohne Ende. Ne? Also es ist richtig progressiv, das Zeug. Und das bleibt es auch bis zum Ende. Gehen wir weiter zu Godless Beyonder. Was ist eigentlich ein Magnetic Hex? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ein Godless Beyonder ist, ehrlich gesagt, aber egal. Erster Song war 6 Minuten, was auch schon vergleichsweise lang ist. Der zweite ist 4,5.
Der kürzeste Song gehabt. Nee, nicht ganz der kürzeste Song, oder?
Doch.
4 Minuten 20 The Message
noch. Ja, aber wir hätten noch mit 58 Sekunden Eye of the Storm,
aber
das ist ja mehr ein Intro.
Genau.
Also Godless Beyonder, also hier finde ich richtig krass. So am Anfang sind da so in Ermangelung eines besseren Wortes disharmonische Gitarren drin. Also disharmonisch trifft es nicht so ganz. Aber die bieten irgendwie insgesamt so ein etwas schiefes Klangbild. Also nicht wie in verstimmte Gitarren oder so, aber so die Harmonien, die man da hört, die wirken so ein bisschen disharmonisch auf den ersten. Das kommt in vielen, vielen anderen Songs auch noch vor. Die kriegen das aber hin, dass sie das nicht in den Ohren wehtut oder so. Ne? Also ich finde auch, der Gesang, der greift das auch ziemlich gut auf, diese Disharmonien. Und dadurch hat man so ein sehr unangepasstes Klangbild. Also das hast du irgendwie so noch nicht gehört. Also ich jedenfalls nicht. So in dieser Unangepasstheit. Bist du gerade am Essen?
Nee, ich habe hier gerade so eine FIFA-Jagd von
meinem Rechner. Okay, auch daran Angst. Dürft ihr teilhaben, liebe Hörer. Wie Mathis hier mit einer Zeitung auf Fliegenjagd geht.
Nee, nicht mit einer Zeitung, hier mit so einem Lappen, aber es nervt ja so ein bisschen, wenn du versuchst, hier was von deinem Monitor abzulesen, hier dauernd da irgendwie so ein scheiß Lexi davor rumfliegt.
Ich kenne
das Problem. Ich gerade versucht, am Fenster zu erwischen. Ja, egal. Lass uns mal weiter über die Platte sprechen. Godless Beyonder, für mich selber, ich fand den Song vordergründig erstmal gar nicht so spektakulär, also vordergründig. Aber ich finde, wie du schon gerade sagst, so dadurch, dass das ja alles auch sehr vielschichtig ist, kann man hier eine Menge entdecken. Ja, du hast eine exzellente Gitarrenarbeit, du hast auch wieder total gekonnte Tempowechsel, was sie richtig gut beherrschen. das Stück selber ist jetzt für mich nichts, was mir wahrscheinlich für die Ewigkeit im Gedächtnis bleiben wird, aber ich muss sagen, an so einem Stück hier, wie dem zweiten Track, siehst du einfach auch diese musikalische Klasse, in der die sich bewegen.
Auf jeden Fall, sind
definitiv keine Amateure. Ja. Also, ja.
Ist auf jeden Fall ein cooles Ding. So ein bisschen anders als der erste, aber man erkennt es auf jeden Fall wieder.
Ja, sehr abwechslungsreich, die Platte, ne? Ich finde, da ist eigentlich so kein Song wie der andere. Ja, also du merkst schon, dass es dieselbe Band
genau,
ist und dass irgendwie ein Album ist, aber trotzdem sind die in sich, finde ich, schon sehr abwechslungsreich.
Also ich finde, das ist auch echt ein ziemliches Trademark, so egal, wo du reinskippst, du erkennst sofort, das ist diese Platte. Aber wie ihr schon sagst, die Songs sind sich sehr unähnlich auf diversen Ebenen.
Ja.
So. Season of the Savage, dritter Song.
Ja,
auch hier wieder so, ne, dieses Disharmonische hat man hier am Anfang, wird es wieder aufgegriffen. Ich finde es echt schwer zu beschreiben. Das ist ein bisschen blöd, wenn einem da so die Worte für fehlen, aber müsst ihr echt mal reinhören, so den zweiten und dritten Song, da wird sehr deutlich, was ich meine.
Es gibt auch manchmal einfach Musik, die entzieht sich auch irgendwie einer konkreten Beschreibung.
Ja.
Ne, das sie hier so ein bisschen mit, ja.
Ja, dann haben wir relativ rauen Gesang hier drin, also auch selbst die Clean Parts sind vergleichsweise rau. Ziemlich vertrackte Rhythmen, also hier wird es wirklich proggy langsam so. Und so im Gegensatz zum Beginn und zur Strophe wird es im Refrain aber extrem harmonisch und melodisch. So, das finde ich auch ganz spannend hier. Aber es passt alles super gut zusammen. Das kann man machen, für mich bis hierhin doch ein kleines Highlight, würde ich sagen. Auf der Scheibe.
Ja, auf jeden Fall cool gemacht. Also ich finde, der Song riecht sogar so ein bisschen so nach Stoner mit tollen Grooves.
Auf jeden Fall.
Ich finde das Schlagzeug hier absolut bemerkenswert. Also nicht, dass das Schlagzeug auf anderen Songs nicht richtig zur Geltung käme, das ist ganz im Gegenteil. Aber ich finde, hier so passt für mich einfach alles. Ne?
Ja.
Und ich finde, der Song selber, der bringt da schon so ein bisschen was mit an Gewicht. Aber wie du schon sagst, ne, die Harmonien, ne, die machen den Song dann letztlich so, auch so richtig stark. Also ein gutes Stück.
Du hast gerade gesagt, das Schlagzeug, ich meinte ja von die Rhythmen, ich denke, wir meinen dasselbe. Das ist schon ziemlich abgefahren. So. Also da müsst ihr echt mal ein Ohr riskieren. Eye of the Storm hatte ich eben schon kurz angedeutet, geht eine knappe Minute. Ziemlich ruhig mit clean Vocals, akustischer Gitarre. Was ein bisschen schade ist, finde ich, der lässt echt aufhorchen, dadurch, dass er eben so ruhig ist und dadurch auch bis jetzt ziemlich aus dem Rahmen fällt, aber ist halt tatsächlich eher als Intro zum Titeltrack zu verstehen, ne? Also.
Ja, genau, ist halt das Intro und geht dann halt direkt in Karma Collision über, der dann wieder mit 6 Minuten 24 etwas mehr zu Buche schlägt. Den sanften Beginn des Intros mag ich übrigens auch sehr. Ja, und dann in dem Titelstück selbst, ich finde, da hält sich auch wieder diese komplexen Strukturen, von denen wir schon gesprochen haben, so auch die volle Spielzeit. Ne, du hast eine bemerkenswerte Rhythmussektion, du hast Nackenbrechermomente drin. Ne, du kriegst ja im Song selber erstmal auf die Fresse dann.
Mhm.
Und ich meine, diese Mischungen, die machen den Song einfach auch bockstark für mich. Ne? Auf jeden Fall richtig schön anzuhören und also auch wieder so ein Track, der in komplett vielen Welten gleichzeitig zu Hause ist und auch wieder eine Portion Stoner mit im Gepäck. Ich finde das hier nicht so falsch als Referenz und auch ein sehr, sehr starkes Stück.
Also ich finde den auch ziemlich cool. Der ist, ist definitiv ein Highlight auf der Platte. Er wird halt zur Mitte hin auch wieder extrem proggy so. Ich finde, das nutzt sich aber hier nicht ab so, weil ich bin bei sowas bin ich immer echt schnell genervt. Wenn das so sehr abgespaced wird, dann habe ich immer schnell die Schnauze voll und kann mir das vor allem auch kein zweites Mal mehr anhören. Die Platte, die habe ich mir wirklich, keine Ahnung, also allein gestern, als ich aus Holland zurückgefahren bin, glaube ich, dreimal angehört oder so. Und das kannst du echt machen. Wenn man irgendwie einen Haar in der Suppe finden wollen würde, dann könnte man sagen, der könnte eine Minute kürzer sein. Da würde dem nicht schaden. Ich würde da nichts vermissen, aber ist auch okay so. Also kann man auf jeden Fall so machen. Ja. Würdiger Titeltrack auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
My Inferno. Ja. Sechster Song.
4 Minuten 43.
Ja,
wir hatten ja gerade schon über die Mastodon-Vergleiche gesprochen. Ne? Die werden ja auch überall gezogen, wenn irgendwo die Platte von denen besprochen wird. Da fällt immer der Name Mastodon.
Ja, da kommt ja
natürlich auch mal reingelugt, so was die Kollegen sagen. Ne, Ja, und ich finde, das kommt hier gerade in dem Song My Inferno auch ziemlich gut zur Geltung. Du hast auch wieder so Teile so mit richtig herrlichem Geknüppel, ne, was die ziemlich gut beherrschen, wieder die starken Doppelbässe, harte Vocals, aber hier dieser wunderschöne, dieser wunderschöne Refrain, der sofort hängen bleibt, ne? Das Stück hast du einmal gehört und den kriegst du irgendwie auch nicht mehr raus.
So ging es mir. Ja, auf jeden Fall, ja. Also gerade so die gescreamten und gegrowlten Vocals, so im Wechselspiel mit den Clean, das kommt hier richtig gut raus in dem Song. Also finde ich auch bis jetzt am besten. Also was die Vocal-Leistung angeht, ist das, denke ich, hier bis hierhin das abwechslungsreichste und coolste. So. Ich finde den so insgesamt als Song ein bisschen weniger zwingend als den Track davor. Oder vielleicht auch die Tracks davor. Also das ist aber auch wirklich Jammern auf hohem Niveau. Also das ist immer noch cool, so, ne? Aber ja, so ein klein wenig weniger als der Titeltrack für mich.
Aber immerhin noch ein starkes Stück, auf jeden Fall, auch nicht ja, auf der Platte missen möchtest.
Ist vielleicht auch so ein bisschen tagesformabhängig. Also wenn man jetzt, das Problem ist immer, wenn du dir die Platten so nebenbei anhörst, dann würdest du dir solche Gedanken ja nie machen. Dann denkst du, geiler Song, weiter. Wenn du dich jetzt da hinsetzt und zu jedem dir irgendwie ein paar Sätze aufschreiben musst, ich meine, dann denkst du dir, naja, der davor, der war aber irgendwie cooler. Ja, dann schreibe ich das doch mal auf. So, ne? Ja. Und das wird dir so normalerweise nie einfallen. So. Und deswegen, also es soll jetzt kein Gejammer sein, kein Gemecker da dran. Ist ein cooler Song, alles super. Definitiv in Ordnung. Gleiches gilt auch für The Fountain mit 6 Minuten knapp. Hier haben wir wieder die krassen Rhythmen, ne? Also die war schon bei Season of the Savage hatten. Da hier geht's wieder so sehr vertrackt ans Werk und die Vocals nehmen das auch wieder sehr schön auf. Also hier werden die Vocals so ein bisschen Tool-mäßig oder so, also extrem proggy und so abgehackte Rhythmen und
Ja, das trifft's, würde ich sagen, das trifft's ganz gut. Ne? Und auch wieder hier diese Wechselspiele, die du drin hast. Ja. Ne? So ein bisschen Ruhe, bis dann da immer so ein, ja, wirklich so ein richtiges Unwetter ausbricht, ne, in der Musik und dann anschließend wieder so ruhigere Gewässer anfährst.
Ja.
Klingt erstmal nach so einer bewährten Formel, ne? Aber ich finde, das haben die stark gemacht. Also das ist auch wieder so ein Stück, was so komplett für sich spricht. Ne? Auch mit seinen 6 Minuten. Ich finde den auch nicht zu lang oder so. Der ist irgendwie genau richtig.
Ja, also was ich ganz angenehm finde, ist die Screams, die bleiben meist ziemlich im Hintergrund in dem Song, was noch ein, zwei Mal passiert auf der Platte. Du sagtest, die haben mehrere Vokalisten, ne?
Also, ja, zumindest laut Eintrag.
Ja, ja. Aber wenn ich denke, wenn die sich jetzt so aufteilen, Clean und Screams, dann hast du die Screams teilweise wirklich echt ganz schön benachteiligt. Ey. Also die übernehmen selten wirklich eine dominante Rolle, mal in so einem Break hier und da, also in so einem Breakdown natürlich, weil da gehören die halt auch hin. Aber sonst, also gerade jetzt bei dem ist mir das aufgefallen, dass die nur so Background-mäßig so ein bisschen verstärkend im Refrain unterwegs sind. Also
ja, vielleicht ist das dann auch mehr so, ja, wie auch so ein Instrument zu betrachten, ne, was du halt pointiert einsetzt. Ne? Muss ja nicht mehr die ganze Zeit immer so ein Wechselspiel haben oder das, sag ich mal, überbeanspruchen, wie es manche Bands machen oder so ein komplett jedem Song mit reinnehmen, sondern einfach pointiert, wo es passt, einfach als zusätzliches Instrument mit aufnehmen.
Ja, das, was ich gerade über die Vocals, also über die Screams, Shouts gesagt habe, kannst du eigentlich bei The Message beim nächsten Song eigentlich fast 1:1 genauso sagen. Die bleiben auch wieder eher im Hintergrund. Der Song ist insgesamt, startet der ziemlich schnell, hat sehr coole Gitarrenmelodien. Wir haben Double Bass as fuck im Mittelteil, also richtig schön auf die Schnauze. Absolutes Highlight der Song, also den liebe ich
über alles. Absolut, absolut, da gehe ich mit. Ich hätte jetzt 3 Worte hier, die den Song für mich charakterisieren. Härte, Komplexität und Melodien.
Ne?
Alles 3, was die sehr gut können. Und ich kann absolut nachvollziehen, dass die den auch als Single ausgekoppelt haben.
Haben die Videos der Platte.
Nee, ich glaube nicht, sind keine
richtigen. Ich habe nicht geguckt, also ich habe mich gerade ein bisschen geärgert, weil bei Nestor, die haben ja ein paar gemacht, aber bei Cobra hatte ich nicht geschaut, tatsächlich.
Ja, ich hatte mir auch direkt bei Deezer gegeben.
Ja, ich auch.
Ja, und ansonsten, er ist ein Song, der durch seine Härte natürlich auch ein bisschen was mit auf die Waage bringt und auf eine schräge Art für mich sogar tatsächlich ein bisschen Ohrwurm-Charakter besitzt. Totales brachiales Riffmonster, ne? Und damit vielleicht auch mein etwas ungewöhnlicher Anspieltipp. Aber wenn du den auch so stark findest, ja, dann ist der Anspieltipp hier vielleicht gar nicht so ungewöhnlich.
Ja, da würde ich mitgehen. Wobei, wenn du den als Anspieltipp nimmst, ich meine, wir haben noch zwei Songs, aber ja, lass erstmal zu Ende machen.
Ja.
Dann haben wir den nächsten Assassins of the Vision, der längste Song der Platte, wenn ich mich nicht verguckt habe, mit fast
7 Minuten 39. Ja. Ja, ist schon was, ja, ne? Ziemlich, ja, sehr trommellastig, ne?
Ja.
Fett aggressiv natürlich, zumindest auch so im Vergleich, der Rest der Platte ist ja auch viel Ruhiges so mit dabei, ne? Oder mehr so im gemäßigten Tempo. Das ist jetzt hier nicht so für mich, dass die Gitarren untergehen würden, aber ich finde das bemerkenswert. An dem Song sind auch so ein bisschen so die etwas fieseren Vocals.
Ja, das, genau, das habe ich mir auch notiert, dass die Screams hier eine tragendere Rolle einnehmen, habe ich mir notiert, ja.
Vielleicht dadurch so einer der härtesten Songs der Platte.
Ja. Mit. Obwohl er sehr ruhig eigentlich startet, ne? Also
die von, meint man gar nicht. Ja, ne?
Von den 8 Minuten geht eine Minute schon für so ein Intro drauf.
Ja, also der türmt sich auf, ne?
Ja,
der türmt sich auf. Ja.
Ich muss, also der ist eher unauffällig, finde ich insgesamt. Ziemlich aggressiv, hast du schon gesagt. Aber ich muss leider auch sagen, nicht wirklich mein Highlight auf der Platte. Der ist nicht schlecht, aber ja, der ist halt auch ein bisschen lang, ehrlich gesagt.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob man da 8 Minuten für braucht, so, oder 7 Minuten 39. Das, also die wirklich coolen Parts, die nehmen vielleicht die Hälfte davon ein.
So, ja, es ist auch der einzige Song, wo ich sagen würde, wo ich bewusst mal drauf geguckt habe, wie lange der denn noch geht.
Ja, ja, genau, ja, das meine ich. Und das ist kein gutes Zeichen, ne?
Nee,
und
nee.
Das kann man über den abschließenden Shifting Sense nicht sagen. Der ist auch wieder schön mit Tempo, ziemlich aggro, das ganze Ding. Ja, ziemlich coole Vocals, finde ich. Die stechen hier wieder raus. Und und wir haben wieder dieses, was zwischendurch jetzt ein bisschen verloren ist, diese Disharmonien, die wir so in den ersten 2-3 Songs hatten. Die werden hier wieder so ein bisschen aufgegriffen. Passt super gut. Keine Screams oder Growls im Vordergrund. Also auch hier wieder nur so Supporting Screams. So ein bisschen.
Ja.
Ja. Und deutlich nicer. nicerer.
Nicerer.
Kennst du noch den Nicer Dicer? Ich habe einen, befürchte ich.
Ja, wir haben auch einen.
Der ist aber auch geil, ne? Also,
da kannst du
für Gemüse und Scheiße schon echt super, ey. Auf jeden Fall, also ich finde, das ist ein ziemlich cooler Abschluss. Vielleicht ist nicht der beste Song der Platte, besser als der davor. Aber den kann man auf jeden Fall hinten ans Ende setzen und da machst du nichts falsch mit.
Ja, hast du im Prinzip alles mit gesagt, ne? Ein 6 Minuten langer Rauschmeißer, den man sich durchaus gönnen kann. Unheimlich komplexer Song, aber dabei auch nicht zu sperrig, ne? Und du hast wieder die guten Knüppelelemente mit drin, genau an den richtigen Stellen, die dann so ein bisschen Leichtigkeit noch reinbringen. Ja, einfach wieder super umgesetzt und ja, nicht das Highlight, aber definitiv nochmal ein starker Schluss.
Auf jeden Fall. Wollen wir zur Bewertung
fazitieren.
Schreiten. Möchtest du anfangen?
Wir fazitieren. Ja, kann ich machen.
Dann mach mal.
Wenn wir da hier Cobra the Impaler naja, überschaubar viele Veröffentlichungen haben, kann man sagen. Das ist jetzt Platte Nummer 2, die sie am Start haben. Dadurch kann man auch, sag ich mal, ganz guten Vergleich ziehen. Naja, gleich vorweg, ich habe es ja schon gesagt, die neue Platte holt mich so ein bisschen mehr ab. Wobei der Vergleich vielleicht auch nicht ganz fair ist, ne, da ich die natürlich jetzt hier deutlich öfter gehört habe. Vielleicht gebe ich der ersten Platte auch nochmal 1-2 Durchläufe, um da vielleicht nochmal so einen besseren Vergleich hinzubekommen. Aber irgendwo brauchst du eine Referenz und da die sich so direkt vergleichen, entziehen, klar, kannst du sagen Mastodon und so, aber muss man ja irgendwo ansetzen. Ne? Also ich finde das Album hier, Karma Collision, in jedem Fall ja, augenscheinlich, ohrenscheinlich, bisschen vielschichtiger, als mir der Vorgänger jetzt noch so gewahr ist. Ich finde, die Band beherrscht ganz gut, was sie hier machen, diese Verbindung unterschiedlicher Stile miteinander. Wie wir ganz am Anfang ja schon festgestellt haben, eindeutig Eigenschaften, die man jetzt hier so ganz klar dem Progressive Metal zuordnen würde. Ne? Das ist einfach eine Prog-Platte für mich. So würde ich es einsortieren in eine Schublade. Ohne jetzt auch viel mehr über die Band zu wissen. Das hat mich sehr überrascht, weil ich die Art von Musik so gar nicht erwartet hätte. Aber das Angenehme ist, auch wie gesagt, bei all der Komplexität in den ganzen Songs, die sind nicht so verkopft dabei. Du hast ja einfach Bands, das ist dann so komplex irgendwie, da raucht dir der Schädel nach. Und das Gefühl hast du ja nicht. Ne? Da ist immer noch ein gewisses Maß an Leichtigkeit mit bei. Du hast schöne Melodien, Harmonien und ja, man könnte auch sagen, das ist so eine Platte, die eigentlich, würde ich sagen, für fast jeden metal-affinen Menschen gut hörbar sein sollte. Ne? Für mich ist sie jetzt nicht nur hörbar, sondern auch extrem gut gelungen und ich denke, ich behalte die auch noch eine Weile in meiner Playlist, zumindest so den einen oder anderen Song daraus, den ich mir nochmal öfter zu Gemüte führen würde und ja, was vergeben wir hier mal? Ich gehe mal mit 8 Pluspunkten auf mein Karma-Konto raus.
Mit was? Mit 8 was für Punkten?
8 Pluspunkte, kennst du das nicht? Pluspunkte aufs Karma-Konto?
Ach so, oh. Ja, okay.
Nach der Folge kriege ich wahrscheinlich eher Minuspunkte, aber gut. Man kann es ja mal versuchen, ne?
Ja, schön, ja. Also bleibst du ein bisschen unter dem, was die Rockhart davor gelegt hat.
Ja, 9 ist es für mich noch nicht. Ich meine, vielleicht packt es mich auch irgendwann nochmal so dermaßen, dass ich sage, ach komm, da müsste nochmal ein Pünktchen mehr für sein. Hätten wir vielleicht in unserer Jahresrückschau nochmal die Chance zu, das vielleicht nochmal etwas anders zu bewerten. Aber aktuell ist es für mich ein ganz stabiler 8er und damit eine sehr, sehr gute Platte.
Ja, ich finde, wenn man sich so das Artwork anguckt und den Titel und auch den Bandnamen und dann sich die Musik dazu anhört, das ist extrem stimmig alles. Also das passt wirklich alles richtig gut zusammen bei der Scheibe.
Das hat dann Hand und Fuß, ne?
Ja, ja. Und also du findest, du siehst das Artwork, du hörst die Musik und denkst, ja, da kann es eigentlich kein anderes Artwork für geben. So. Oder irgend so eine total azifazi minimalistische Scheiße könnte man natürlich auch noch machen, aber das ist schon echt in Ordnung. So mit diesem, ja, mit diesem etwas ausschweifenden Cover-Artwork und so, weil die Musik ist halt auch so, ne? Die schweift hier und da aus und ich finde, du hast gerade gesagt, die hat so eine gewisse Leichtigkeit, da bin ich auch bei dir. Die hat aber auch, finde ich, durchgehend so eine leichte Bedrohlichkeit drin. So wie sie halt im Artwork auch schon aufgemacht wird. So, das zieht sich
auch durch die Musik durch. Ja, in Momenten macht sie so ein bisschen unruhig auch.
Ja. Finde ich aber stimmig. Was ich die ganze Zeit immer, wenn ich die höre, immer denke, ist, das ist alles scheißmodern. Also das könnte sein, dass das so der Metal ist, den wir so in den nächsten 10, 15 Jahren viel, viel mehr zu hören kriegen. So diese Art von Musik, dass das nochmal richtig, richtig abgeht. Ich weiß, dass Mastodon auch schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so unterwegs sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für Leute ist, die sagen, naja, ich höre Metal der Musik wegen und nicht der Szene wegen und nicht der Optik wegen oder so, dass das genau die Mucke ist, die solche Leute anspricht. Und was vergebe ich dafür? Ich habe mich da kein Stück gelangweilt. Also die war wirklich von Anfang bis Ende gut. Also ja gut, wie gesagt, also der Titeltrack ist vielleicht der einzige, der ein bisschen zu lang ist. Genau, oder ja, Assassins of the Vision vielleicht auch noch. Die hätten vielleicht jeweils eine Minute gerne einbüßen können, aber ansonsten ist das vollkommen in Ordnung. Ich bin auch nicht ganz auf den Jubelarien der Rockhart. Da bin ich auch nicht bei 9 Punkten, aber das ist für mich auf jeden Fall auch eine 8 und ich vergebe diesmal 8 Hieronymus Bosch Gedächtnisgemälde, weil da musste ich auch so ein bisschen dran denken. Also,
ja, cool.
So, also vielleicht, also es liegt ja ein bisschen näher, wenn man sich so die letzten Cradle of Filth Artworks anguckt, ne, so diese Triptychons und so, die so gemacht haben, aber das ist hier auch nicht weit weg. Also der Stil ist wirklich so ein bisschen hier Garden of wie hieß der?
Unearthly Delights.
Unearthly Delights, ja genau. Also da geht das schon so ein bisschen hin, so vom Stil her. Ne? Ja, also ich gehe da auch mit den 8, bin ich auch dabei. Also wenn man hier und da vielleicht noch ein bisschen gestrafft hätte, dann wäre das vielleicht auch eine 9 gewesen, aber das ist wirklich ja mal auf sehr, sehr hohem Niveau.
Ja, auf jeden Fall, tolle Platte. Also 8 Punkte ist ja jetzt nicht nix, ne? Also hat mir schon sehr gut gefallen. Also, und wie gesagt, da werde ich noch ein bisschen bei mir behalten.
Ja, ich meine, man muss es ja so ein bisschen in Relation sehen, jetzt nach so starken Dingern wie Chapel of Disease oder so. Also da ist es halt nicht. Ne?
Nee, für mich auch nicht. Aber war auf jeden Fall stark und überraschend stark vor allem.
Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil jetzt reden wir gleich nämlich über Nestor. Und falls du nicht zur Toilette musst, können wir einfach durchziehen. Das ist nämlich eigentlich immer die Stellung.
Ja, ich würde gerne meinen Cola-Becher nochmal auffüllen, aber ganz kurze Pause.
Ja, dann machen wir das. Über Nesta. Dann bis gleich. Da sind wir wieder. Jetzt haben wir gerade hier bei Hieronymus Bosch, wollte ich gerade sagen, bei Cobra the Impaler so schön Einigkeit gehabt. Ich bin mir fast sicher, dass wir die bei der nächsten Platte nicht haben werden. Wir reden über Nestor Teenage Rebel. Mattes, hast du ein bisschen was für mich? Zu Band,
ja, zum Album. Ein bisschen was. Ja, zu beidem. Glücklicherweise.
Sehr gut.
Ja, Nestor, eine schwedische Rockband aus Falköping, hat sich 1989 gegründet.
Ist das wieder so ein Gelaber, so was nicht stimmt? Kann das sein?
Ja, deswegen bin ich gerade am Stocken.
Die zweite Platte,
ich habe das gerade ziemlich unreflektiert. Ja, ich habe das hier irgendwie unreflektiert aufgenommen, aber das kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Ist wahrscheinlich ein Fehler wieder hier in der Recherche gewesen. Egal, es ist eine Band aus Falköping, Schweden, und die nach ihrer Gründung erstmal soweit keine Veröffentlichungen hatte. Man redet hier 2021 von einem Comeback nach längerer Pause. Das, wie gesagt, hätte ich jetzt. Die Rockart hatte doch so einen Artikel drüber. Du liest die Rockart.
Ja, ich habe ihn tatsächlich ignoriert, muss ich leider gestehen. Die hatten nicht also nur einen Artikel.
Vorbereitet.
Die hatten sogar eine Titelstory. Die waren Coverband vor 2-3 Ausgaben sogar mit dem Kram.
Nee, tatsächlich. Ich habe jetzt nochmal kurz in Wikipedia geguckt, ob ich hier Scheiße gemacht habe. Da steht tatsächlich 89 drin.
Ja.
Also kaufe ich den jetzt dann einfach mal so ab, obwohl die Jungs gar nicht so unbedingt alle danach aussehen. Aber gut, sei es drum.
Tatsächlich, die englische Wiki sagt das aber auch. Formed in 89 ohne Releases und dann 21 reformed.
Ja.
Ja.
Also ich war sehr überrascht gerade.
Ja.
Aber ja, gut. 2021 dann offenkundig ein Comeback nach sehr langer Pause. Und im selben Jahr haben sie dann auch ihr Debütalbum herausgebracht, Kids in a Ghost Town. Was ich mir jetzt vorstellen kann, wenn die sich 89 gegründet haben, das vielleicht mal wirklich so, ich meine, wir reden ja gleich nochmal so ein bisschen darüber, worum es in deren Platten geht, auch textlich. Vielleicht so eine Jugendband mal gewesen.
Naja.
Hat die sich in frühen Jahren
als Schülerband und dann nach 3 Jahren in den Sack gehauen ohne Album und dann 30 Jahre später.
Und danach konnten sie alle ihre Instrumente spielen und haben gesagt, komm, wir machen das nochmal. Ne? Ja. Irgendwie sowas wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ne. Ja, und Kids in a Ghost Town 2021, glaube ich, rausgebracht. 2022 in einer Deluxe-Version mit 3 zusätzlichen Songs neu aufgelegt, und das Album wurde auch für den schwedischen Musikpreis Grammys in der Kategorie Hard Rock Metal Album des Jahres nominiert, verlor dann aber gegen Tribulation. Gut, war auch starke Konkurrenz. Am 31. Mai 2024 erschien dann ihr zweites Album Teenage Rebel, über das reden wir jetzt gleich, und vorab wurden daraus
dann, die Singles. Wann an welchem Mai? 30.
Am 31. Mai.
Also, aber dann gleicher Tag wie die Cobra, ne, oder?
Gleicher Veröffentlichungstag müsste das sein. Und war die Cobra am 31.05.? Ich gucke jetzt hier gerade nochmal live nach. Ja, 31.05., genau.
Ja.
Am gleichen Tag veröffentlicht, allerdings über Napalm Records, ja.
Jetzt sind diese Freitage, und, ne? Die hauen irgendwie alles am Freitag raus im Moment.
Release Freitag, ja. Ja. Vorab wurden Singles zu Victorious am 26. März schon veröffentlicht und am 30. April zu Caroline. Das ist im Prinzip das, was ich dir über Nestor erzählen kann. Und da du nicht den Rockart-Artikel gelesen hast, gibt es wahrscheinlich jetzt auch nicht viel mehr an Infos. Also ich habe gleich, wenn wir durch sind mit der Platte, noch ein Interview mal kurz zusammengefasst mit powermetal.de. Da könnte ich noch mal ein bisschen was zur Platte an und für sich sagen, was hier gesagt wurde. Aber ich würde sagen, wir sprechen dann gleich erstmal über das Artwork und dann über die Musik, bevor wir da noch mal drauf eingehen werden.
So würde ich das auch sagen. Ja, lass uns über das Artwork reden. Wenn du das so siehst, ne, woran denkst du als erstes?
Ja, ich war mir erstmal so nicht klar, ist das ein Foto, ist das auch so KI generiert? Also erstmal so grundsätzlich die Thematik, die wir sehen, wir haben so 2 Jugendliche da drauf, ne, so vermeintliche Metalheads, würde ich sagen.
Ja.
Wahrscheinlich soll es irgendwie die Band in ihren Jugendjahren oder 2 Leute aus der Band halt darstellen. Die haben so ihre Jacken an, ne, einer eine schwarze, einer eine blaue, mit den Aufschriften Teenage und Rebel. sitzen so in einem Jugendzimmer, ne, vor so einer Wand mit unter anderem Nestor-Plakaten, Bannern und so anderem Pop-Culture-Zeugs, ne, Horror- und Actionfilm-Poster sieht man. Du hast, glaube ich, eine E-Gitarre im Bild, einen alten Computer, also gibt dir auf jeden Fall so 80s-Vibes.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, was man hier mit ziemlicher Sicherheit provozieren will. Ja,
absolut.
Soll ich dir sagen, wo ich da so ziemlich als erstes dran gedacht habe, als ich das gesehen habe?
Ja.
An zwei Dinge. Zum einen finde ich, da trieft Stranger Things raus. So von der Optik her. Und zum anderen, aber auch nur, weil das auch so in die gleiche Richtung geht, hier der Film, den wir hier besprochen hatten, hier Metal Lords. Das ist so,
ja, da muss ich auch dran denken.
Der Raum von dem Typ sieht einfach mal exakt genauso aus, ne? So mit diesen ganzen 80er-Jahre-Plakaten und so an der Wand, ne? Und ja, also es sind, glaube ich, hauptsächlich Bilder von Nestor selber, die man da sieht. Ne? Wenn ich das so untersuche, irgendwie so ein paar Film, so ein paar Filmreminiszenzen, so, ne, ein paar Filmplakate. Ja, dann hat man noch so ein paar Sachen, die irgendwie 80er Jahre schreien. Unten links steht ein Commodore, ganz offensichtlich ein Commodore mit einem Joystick dran. Dann die VHS-Kassetten unten rechts, so sind, ne, natürlich auch hart 80er, so, ne? Und genau, aber das ist so das, woran ich da so denken musste. Ich finde es eigentlich ganz, ganz geschmeidig, dass man das so gemacht hat, dass man so die Typen von hinten zeigt, die beiden. Also ich nehme an, dass es Typen sind und dann halt auch eben so den Albumnamen dann so auf die Jacken einfach geschrieben, dann auch in unterschiedlichen Schriftarten und den Bandnamen so als Banner so an der Wand. Das ist schon sehr geschickt gemacht. Also das Artwork verspricht ziemlich 80er, finde ich. Also man sieht das und denkt 80er. Und deswegen halt so Stranger Things, die gehen ja da auch so hart drauf, ne? Das ist ja so deren.
Ja, ich meine, da liegt halt der Vergleich nahe, weil das ja auch so die Serie ist, die wie keine andere die 80er Jahre in der letzten Zeit so
über Medien
gefeiert hat. Ja. Liegt nahe der Vergleich.
Genau. KI generiert würde ich jetzt mal nicht unterstellen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Foto ist. Also gerade die Haare von, also der Linke hat ein Cappy, Cappy, ein Hoodie auf. Beim Rechten sieht man so die mittellangen Haare, das sieht schon alles recht echt aus. Also ich kann mir vorstellen, dass es
ein Foto ist. Ja, ich könnte mir halt, also was ich damit sagen wollte, ist, ich könnte mir vorstellen, wenn du so ein einigermaßen gescheites Tool nutzt, wenn du so ein paar Schlagwörter eingibst, dass exakt sowas dabei rauskommen würde. Deswegen müsste ich bisschen an KI denken. Aber man sieht es dem nicht an. Also ich wollte damit nicht sagen, dass das irgendwie computergeneriert wirkt. Es sieht eher schon fast wie ein Foto aus, würde ich sagen.
Ja, und vor allen Dingen auch so
mit dem sehr, sehr gut gemalt.
Diesen harten Nestor-Bezug mit diesen Plakaten so hinten an der Wand und so. Ne?
Ja.
Ja,
aber ist cool.
Wie findest du cool?
Gefällt mir sehr gut, ja. Gerade auch wegen diesen 80s-Vibes. Kannst du machen. Also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich künstlerisch nicht das Anspruchsvollste, was du machen kannst, sowas, aber warum auch mal nicht, ne? Einfach mal so den Kern der Sache treffen und das tut es ja auch, ne? Das ist ja nicht einfach so aus der Luft gegriffen, dass du da zwei Metalheads zeigst, sondern das ist es ja auch so ein bisschen die Zeit und die Erlebnisse der Band in ihren Jugendjahren, ne, halt die Teenage Rebels, worum es auf der Platte auch geht. Also das ist ja nicht mal so am Thema vorbei, sondern trifft den Kern der Sache ganz gut.
Ja, ich meine, das Ding ist halt, wenn du sowas machst, dann musst du das halt auch einhalten, das Versprechen. Und gucken wir mal, ob sie das gemacht haben auf der Platte, würde ich sagen. Ob sie diesen 80er-Vibe auch musikalisch rüberbringen. Und wir steigen ein mit The Law of Jante.
Law of Jante,
was hast du dazu?
Featuring Freya Miller. Das ist eine dänische Sprecherin, die kennt man wohl, also ich kannte sie nicht, aber die scheint wohl eher so lokal ein bisschen bekannter zu sein oder vielleicht in so einem englischsprachigen Raum. Ist dann aus Film, TV, Werbung, Moderation, Dokumentation und irgendwelchen Audio.
Bist bei Stimmgerecht Tonstudio gewesen. Da steht nämlich auch noch Sprachalter 20 bis 40 Jahre, native Sprache Dänisch und Englisch, UK. Stimmlage frisch, lieblich, sehr weiblich, sinnlich.
Ist
eine Sprecherin.
Würde ich sagen, stimmt. Ich meine, das ist halt ein eingesprochenes Intro, ne, ein bisschen klanglich untermalt. Ich finde es sehr stimmungsvoll. Und die Stimme auf jeden Fall von der Freya, sehr schön.
Ja, also, ist sehr cool.
Super passend dazu und einfach nur geil, ne? Also super eingesprochen und dann diese Überleitung mit dem Fuck that. Und dann gehst du in wie Come Alive rein.
Hast du dich mal damit beschäftigt, was das ist, was sie da vorliest?
Ich hatte es mir durchgelesen, aber ich habe das jetzt nicht so auseinanderklamüsert.
Also dieses Law of Jante ist Jante ist halt so ein popkulturelles Ding in Skandinavien und zwar ist das so ein das kommt aus einem Roman von 1933 von Axel Sandermoses oder Sandermoses. Der Roman heißt Ein Flüchtling kreuzt seine Spur. Und das Ding ist seitdem irgendwie 1000 Mal in verschiedenen Filmen und so wieder aufgegriffen worden. Und das Gesetz von Jante, also Jante ist die Stadt in der oder das Dorf, in dem das Ding spielt. Das ist so ein kleinbürgerliches Ding und der Hauptcharakter Espen Anacke, der ist da, der fühlt sich da so eingeengt durch die sozialen Normen und so, ne? Also ja, also ist halt so ein Teenage-Rebel-Roman halt, ne? Das Ding ist, dass dieses Gesetz von Jante in Skandinavien extrem bekannt ist. Das kennt hier kein Mensch. Da kennt das jeder Arsch und das ist so ein bisschen angelehnt an die 10 Gebote und Freya liest das ja auch vor oder sagt es auch. Du sollst nicht glauben, dass du etwas Besonderes bist. Du sollst nicht glauben, dass du uns ebenbürtig bist. Du sollst nicht glauben, dass du klüger bist als wir. Du sollst dir nicht einbilden, dass du besser bist als wir. Du sollst nicht glauben, dass du mehr weißt als wir. Du sollst nicht glauben, dass du mehr wert bist als wir. Ich bin gleich fertig. Du sollst nicht glauben, dass du zu etwas taugst. Du sollst nicht über uns lachen. Du sollst nicht glauben, dass sich irgendjemand um dich kümmert. Du sollst nicht glauben, dass du uns etwas beibringen kannst. Und das Ding ist, das ist so. Man kann das so auf zwei Arten lesen. Also zum einen die konservative Lesart ist, ja, das ist, da halte ich bitte dran, Jugend von heute. Ne? Also sei bescheiden, ne? Also bild dir nicht ein, was Besseres zu sein als wir, sei bescheiden. Auf der anderen Seite ist es durch seine Überspitztheit so, dass gerade eher progressive Leute da drin halt eben das Feindbild sehr schön definiert sehen. Mhm. Und dadurch hat das so eine Bekanntheit erreicht. Es gibt sogar vom dänischen König, der hat das vor ein paar Jahren mal hart kritisiert und hat gesagt, dass er findet, dass dieses Jante Loaf heißt das im Original, dass das die Dänen extrem in ihrer Entfaltung einschränkt und dass er eigentlich nicht will, dass sein Volk sich an solche Regeln hält, sondern halt eben auch Individualität mal rausstellt, weil sonst kommst du halt nicht vorwärts, ne? Und also er hat das hart kritisiert, so dieses Ding. Und ja, darum geht's halt, ne? Und wie gesagt, das kennt in Deutschland kein Mensch. Da muss er erstmal recherchieren, um dahinter zu kommen. In Skandinavien ist das super bekannt.
Ja.
Und da ist so ziemlich ein Culture Clash drin, finde ich, an der Stelle. Und das, obwohl ich nächste Woche irgendwie 3 Kilometer von der dänischen Grenze weg bin oder so. Aber, ja. Wenn man das so weiß, finde ich, passt das irgendwie noch. Also dann passt das halt richtig gut zum Titel der Platte halt auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es war mir jetzt so nicht klar. Ich hatte es mir, wie gesagt, durchgelesen, aber ich wusste jetzt nicht genau, wo das herkommt. Ne? Ob das jetzt irgendwie was von der Band war oder so. Und ja, cool.
Wie gesagt, kommt aus diesem knapp 90 oder gut 90 Jahre alten Roman, wo 1000 Mal wieder aufgegriffen und ist da so ein allgemein gültiges Gesetz sozusagen in Skandinavien. So ein bisschen so ein kalvinistischer Anstrich, ne? So dieses sei bescheiden und so. Ja. Ja. Okay, ja, genug davon. Musikalisch auf jeden Fall cooles Ding. Gefällt mir ganz gut. Ist ein sehr schöner Übergang. Du hast schon gesagt, dieses Fuck That am Ende, was halt ziemlich deutlich macht, so habe ich keinen Bock drauf auf den Mist. Und wobei die erste Hälfte gar nicht, die erste Hälfte, da geht es irgendwie darum, in welcher Zeit das angesiedelt ist, oder? Also, oder die Zeit, über die singen, ne? Irgendwie von wegen, hier Berlin Wall has no meaning und sowas, ne? Also 89 und so, ne? Mhm. Ja, 89 wird ja passen, ne? Wenn die Band sich da gegründet hat, ja. Genau, wie Come Alive. 80s Rule, würde ich mal sagen, ne? Kommt direkt übergangslos aus dem Intro, klingt ziemlich hart nach 80er Rock. Viel Klavier, was sich auch durchzieht durchs Album, männliches Spoken Words im letzten Drittel. So, das sind so die Schlagwörter, die ich mir dazu so aufgeschrieben habe. Was hast du dazu?
Ja, es ist halt der eigentliche Opener. Ne? Wir haben diesen Retro-Charme, diese auch Retro-Charme für versprühenden Keyboards. Ne? Du hast einen schönen Rhythmus, klasse Refrain, ne? Pack dich an den Ohren und an den Gefühlen, würde ich sagen. Ne? We Come Alive, herrlich gemacht. Macht mich sogar leicht und das trifft so auf die Platte eigentlich auch zu, so ein bisschen melancholisch.
Ein bisschen nostalgisch halt, ne?
Nostalgie ist halt so das Thema auf jeden Fall. Und ja, da schwingt natürlich dann immer auch so eine Melancholie mit. Ne? Und deswegen hat auch die Platte, wie schon der erste Song, der direkt, sag ich mal, so weit verspricht und die Platte dann auch hält. Ne? Also das ist so ein bisschen das Gefühl, was mir der Song und die Platte geben.
Auf jeden Fall, ja. Ja, ich kann dir jetzt schon sagen, für mich der beste Track der Platte.
Kann ich nachvollziehen, warum. Ist jetzt vielleicht nicht mein Anspielstück, aber ich hätte da so ein paar Kandidaten gehabt. Aber gut, machen wir mal weiter.
Dritter, Teenage Rebel. Genau, direkt der Titeltrack, ne? Macht ziemlich genau da weiter, wo der vorige aufgehört hat. Auch hier tropfen wieder die 80er aus jeder Pore, ne? Ist vielleicht ein bisschen flotter im Refrain als We Come Alive. Gibt ein schönes Video dazu, einen netten Videoclip. Das ist so eine Hommage an das Rebellische im Teenageralter, so mit ein bisschen Wehmut und Tränchen im Knopfloch und so. Viel Heimweh auch drin, habe ich den Eindruck. Ja, das Video untermalt eigentlich so die Lyrics hauptsächlich so mit Bildern aus Skateparks und Partys und so. Also so dieses, ja, ich meine, er singt ja auch irgendwie von wegen, ich war 16, bla bla bla, keine Ahnung. Ne?
Ja.
Und ja, ist ein ganz cooles Video. Der Song selber, ja, ich finde, unterscheidet sich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr von dem ersten. So.
Ja, es geht. Also ich finde, das ist schon irgendwie so eine relativ klare Rocknummer, ne? War der erste auch schon, das ist ja alles so in diesem Bereich so ein bisschen angesiedelt, ne?
So, ja, so AOR.
Ja, AOR würde ich es nicht in, also ich habe da so einen Song drauf, das ist gleich der nächste für mich, das ist für mich eine richtige AOR-Nummer, aber ich denke mal mit, ja, so Rock-Metal, Glam-Metal,
ja,
kann man irgendwo da verorten, ne? Ja, ich finde die Tempowechsel recht gut gelungen in dem zweiten Stück. Interessante Nummer auf jeden Fall. Kann ich mir live sehr, sehr gut vorstellen. Ne? Absolut fantastischer Gitarrensolo. Und an der Stelle auch gleich mal erwähnt, was auch auf die Platte zutrifft. Ich finde die unheimlich fett produziert.
Ja, das stimmt.
Also du hast natürlich diesen 80er-Retro-Charme, aber ich finde die Produktion, die klingt schon extrem modern. Ne? Auch wenn die Musik so ein bisschen aus der Zeit gefallen wird oder auch bewusst, sag ich mal, so diesen Touch bekommt. Ne? Dadurch, dass das so fett produziert ist, so fett hat keine Platte zu der Zeit geklungen.
Da gebe ich dir recht, das stimmt schon, ja. Also der Song ist, ja, der ist auch cool. So. Also wie gesagt, vor allem in Verbindung mit dem Video kriegt er nochmal so einen eigenen Drive. Kann man sich mal geben, ja. Vierter Track, drittes Lied, wenn du so willst, Last to Know. Da hast du gesagt, ja, das ist für dich AOR.
Das ist für mich schon so die AOR-Nummer oder was meinst du, ne? Ich meine, ist halt auch ein Liebeslied irgendwo.
Ja.
Ist mir in dem Moment leider auch so ein bisschen zu seicht gewesen. Ich finde, das ist keinesfalls ein schlechtes Stück. Macht mich auch so ein bisschen traurig. Aber ich meine, der Song geht mir schon so ein bisschen ans Herz. Und ich meine, wenn ein Künstler das schafft, ne, dass du da eine bestimmte Stimmung mit Chris bei dem Hörer, dann hast du eigentlich im Prinzip alles richtig gemacht mit so einer Nummer.
Also ich finde, wenn man die Platte das erste Mal hört, so klar, du hörst sofort, das ist so eine Halbballade oder wie ich hier despektierlich aufgeschrieben habe, eine Schmalzballade. also hier, wir haben natürlich auch wieder so ne, viel Good Old Times Stuff, so Nostalgie ist hier wieder Thema Nummer eins. So, ne? Also das scheint irgendwie so generell das Thema des Albums oder auch der ganzen Band zu sein, wie ich die so einschätze, ne? Wenn man das erste Mal hört, dann kann einen das schon mitnehmen. Der hat für mich leider eine extrem schlechte Halbwertszeit, der Song, muss ich sagen. Also, erste Mal hören, cool, zweite Mal hören, aber ja, also ich weiß nicht, der hat mich, glaube ich, einfach in einer schlechten Stimmung erwischt. Also, ich fand den beim zweiten Mal fand ich den schon so richtig so, boah, nee, komm, geh mir weg damit. So, gar nicht meins.
So. Legitime Meinung.
Wie gesagt, beim ersten Mal fand ich den ganz okay. Beim zweiten Mal war so, ach ja, komm, jetzt machen wir ein bisschen Party hier. So, was uns leider der fünfte Victorious auch nicht so wirklich gibt, ne? Also,
der ist. Ja, also ich meine, das ist ein ziemlicher Ohrwurm für mich. Ich meine, die ganze Platte ist melodisch, ne? Da brauchen wir uns nicht groß drüber zu unterhalten, aber halt, auch dieses dauerpräsente Keyboard halt, ne, tragendes Instrument hier. Aber ich finde auch, hier konnten sie wieder an allen Fronten glänzen. Ich finde einfach komplett, also da trifft jetzt nicht immer nur auf den einzelnen Songs zu, die können einfach was, die Jungs, ne? Und gerade hier bei Victorious finde ich den Refrain ziemlich stark und ja, das war auch so eine Nummer, die habe ich das erste Mal gehört und dann hast du die irgendwie den ganzen Tag im Kopf gehabt, ne? Und weil die mich halt sofort so gepackt hat, also die hat mir auch gut gefallen, die Nummer, und weil die so gut hängen geblieben ist, wäre das tatsächlich auch hier mein Anspieltipp an der Stelle. Krass. Schon. Hm?
Also ich
hätte einige Kandidaten gehabt, die ich hier geben würde, aber aufgrund des, finde ich, extrem eingängigen Refrains würde ich den hier einfach mal nehmen.
Ich muss sagen, dass mir ehrlich gesagt spätestens hier die Platte ein bisschen auf den Sack gegangen ist. So, also dieses Herzschmerzige, was die einfach überhaupt gar nicht mehr da rauskriegen aus der ganzen Platte, so, das ist mir schon ziemlich auf die Nüsse gegangen.
Wobei der Song finde ich so ein bisschen positiver.
Ja, der hat nochmal so leicht ist, ne? Positive Vibes. Auch hier gibt's ein Videoclip zu, so ein Mighty Ducks Gedächtnisvideo gibt's dazu, so ein Eishockey-Video. Das grenzt echt so ein bisschen an Parodie, ne? Hast du das gesehen? So mit irgendwie so einem Schwarzmagier, der irgendwie seine Mannschaft da irgendwie beschwört oder die Gegner da irgendwie mit schwarzer Magie. Richtig dumm, ey. Also es ist wirklich sehr trashig. Also Mighty Ducks hier, der Disney-Film, das ist nicht so weit weg. So, gut, bei Mighty Ducks gibt es keine Schwarzmagier, aber also vom Trash-Faktor her ist das nicht so ganz weit weg. Das kann man sich auf jeden Fall ganz gut geben. Andere Szenen da drin, die Band spielt in irgendeinem Jugendzentrum, so, also auch da wieder so wirklich dieses total nostalgische, weißt du, noch früher Ding, so, ne? Und mit dem Video ist das schon okay für mich. Nur die Musik, ich weiß nicht. Egal, lass mal weitermachen. Sechster, Caroline. Gibt's auch ein Video zu. Mein Gott, sie sind fleißig, was Videos angeht. Man sieht allerdings hauptsächlich am Anfang die Caroline in einem Zug sitzen. Also so diese typische Runaway-Szene, ne? Also du siehst so ein Güterwaggon offensichtlich. Also dieses amerikanische Klischee-Ding mit diesen Schiebetüren, ne? Und dann sitzt Caroline da und dreht sich um und dann ist der Sänger. Und denkst so, haha. Ist ja doch gar nicht Caroline. Ne? Hat irgendwie so hohe Hacken und man denkt wirklich irgendwie, das ist irgendwie so eine Frau, die da irgendwie gerade abhaut. So. Musikalisch, leg ich mal vor, dann sag mal was.
Ja, ich finde, hier fangen sie direkt wieder so ein bisschen diese Herzschmerzstimmung ein, aber werden dabei noch nicht so balladig und muss ich sagen, dadurch hat das für mich auch ein relativ angenehmes Tempo. Das ist jetzt nicht für mich das absolute Sahnebonbon, die Nummer hier, aber ich denke, das ist ein Stück, das steht zu Recht auf der Scheibe. Aber das ist definitiv nicht mein Highlight. Ja.
Also ich denke auch, dass es zu Recht auf der Scheibe steht, weil sonst müsste es auf anderen Scheiben stehen und es würde anderen Scheiben auch nicht gut tun. Ehrlich, also langsam echt keinen Bock mehr auf die Band. Also wirklich an der Stelle
war es schon so. Ist nicht so deins.
Das wären keine 10 Punkte, kannst du dir jetzt schon mal. Das ist mir wirklich, es ist mir einfach zu viel. So, das ist jetzt irgendwie der dritte oder vierte Song nach, naja, der dritte, der immer so in die gleiche Kerbe reinhaut. So, ich will so einen Party-Smasher dazwischen, weißt du, du kannst ja irgendwie mal so ein bisschen Nostalgie, aber dann mach auch mal so ein We're Not Gonna Take It Shit oder sowas dazwischen, keine Ahnung, aber doch nicht ein nach dem anderen, der immer wieder Ballade und Klavier und Tralala und früher war alles besser. So, und ich muss leider sagen, The One That Got Away, es nimmt kein Ende, schon wieder schmachtendes Klavier-Intro.
Ja, also und ich meine, hier, da haben wir eine richtige Ballade fast, ne?
By The One That Got Away. Das schmachtet sich auch wieder so dadurch, ey. Und wirklich langsamer Kackscheiß, ey. Ich kann nicht mehr. Ich hab den nach der Hälfte geskippt. Ich wollte das nicht mehr hören, so. Also ich hatte
mal wieder Kerry King aufgelegt.
Ja, ich habe die Platte vor ein paar Mal so beim Autofahren nebenbei gehört, aber jetzt beim Runterschreiben höre ich die dann nochmal so nebenbei. Nicht nebenbei, die höre ich dann halt mit voller Aufmerksamkeit. Und da war dann wirklich so, ach, der Song, Bonnie, danke, nächster. So. Und jetzt du darfst ihn jetzt retten. Du darfst jetzt sagen, wie gut du den
findest. Ja, also ich meine, dadurch dachte hier, du hast jetzt hier halt die Ballade und das ist halt wenig überraschend. Ich finde, so eine Nummer muss dann halt auch kommen, ne? Auch wenn du sagst, schlägt da alles in die gleiche Kerbe, aber ich finde, hier setzen sie dem Ganzen nochmal so ein bisschen die Krone auf und wenn ihr vorher nicht in die Tränen gekommen sind, ne, dann ist jetzt hier der Moment gekommen, wo der Mattes mit seinen Kopfhörern sitzt und in seinem Bierkrug heult. Danke, Nestor. Ja, also das ist schon echt ein richtiger Schmachtappen, ne, das Ding. Und kann verstehen, dass das dir vielleicht nicht gefällt. Mir hat er eigentlich ganz gut gefallen, aber das darf dich auch nicht im falschen Moment erwischen.
Also das ist vielleicht doch alles ein bisschen hart formuliert und das ist auch alles hart stimmungsabhängig, aber ich habe da irgendwie anderes gehofft zu kriegen, wenn man so ein, weißt du, also ganz ehrlich, Stranger Things ist auch Nostalgie und das ist eigentlich die ganze Zeit nur auf die Fresse und ich meine, die bringen nachher einfach mal Master of Puppets und das geht richtig gut auf die Schnauze und ne, also Nostalgie geht auch ohne durchgehend eine Träne im Knopfloch zu haben, so. Ne, also es geht auch irgendwie cool und auf die Schnauze und ich, gut, ist jetzt ein komplett anderes Genre, ist nicht mal Musik, aber trotzdem. Du weißt, was ich meine.
Lassen wir den Vergleich mal so stehen.
Addicted to Your Love. Und,
ja, gut, ich meine, das ist, wenn du den Titel schon liest, ne, was soll jetzt groß kommen? Allerdings wird es ein bisschen, es wird wieder ein bisschen flotter, ne, du hast wieder richtig schön, dass die Synthes drin, ne, die dieses Lebensgefühl der 80er auch so ein bisschen geben. Du hast den catchy Refrain dabei. Das ist schon irgendwie auch so einer der Hits der Platte. Also ich finde so, ob des Titels hätte ich jetzt mit seichteren Dingen gerechnet und dann hast du mal wieder eine so eine Nummer dabei, die das Ganze so ein bisschen auflockert, finde ich.
Tatsächlich habe ich mir auch notiert, der Anfang klingt etwas rockiger, gibt es etwa noch Hoffnung, der Titel lässt Schlimmes ahnen, aber dann wird es im Vergleich doch ganz okay. Ja. Also ja, der ist verglichen mit dem, was ich davor über mich ergehen lassen musste, dann, also der geht so ein bisschen in die Richtung, was ich schon ein, zwei Songs eher gerne gehabt hätte, so, wobei er auch nicht den, also auch irgendwie auf halber Strecke verkackt, ne, also da könnte man auch irgendwie nochmal ganz anders rangehen an die Nummer, aber ist okay, es ist wieder ein bisschen rockiger und ja, ist auf jeden Fall hier mal wieder ein kleiner Lichtblick, so.
Ja, und dann hiermit kann ja direkt übergehen, 21, genau. Ne, relativ kurz und knackig, keine 3 Minuten das Stück und da wird der Schwung vom Vorgänger erstmal wieder so ein bisschen mitgenommen.
Genau.
Ne, du hast natürlich, wie gesagt, überall so dieses Thema Nostalgie über allen schwebend, aber das ist ein sehr harmonisches Stück, ne, das hat so ein Gefühl von Jugend auf jeden Fall. Das Ganze ist ja auch so eine Art Konzeptalbum. Dazu erzähle ich dann gleich nochmal 2, 3 Sätze, wenn wir fertig sind. Und auch wieder relativ positiv, der Song. Ja. Was du ja bei weiß Gott nicht über jeden Song auf dieser Platte sagen kannst.
Ja, habe ich tatsächlich auch. Also ein bisschen weniger Herzschmerz. Kleiner Lichtblick hier so zum nach hinten raus. Ziemlich schnell im Vergleich. Und halt Synthes, bis der Arzt kommt. Ne? Aber gut, das heißt ja jetzt erstmal nichts. Toll, jetzt geht hier gerade mein Rollo runter. Das hört er jetzt wahrscheinlich durch mein offenes Fenster. Super, knatter, schön hier runter, toll. Mathis, mach doch mal Unchain My Heart, dann mute ich mich so lange.
Ja, also Unchain My Heart gegen Ende, wir sind ja fast durch, das ist das vorletzte Stück der Platte. 3 Minuten 19, da wird es jetzt wieder dramatisch und Hoshi freut sich. Irgendwie ist es eigentlich auch fast schon eine Hymne, finde ich. Also das kannst du auch live wahrscheinlich ganz gut bringen, wenn du drauf stehst. Extrem harmonisch, aber wie schon gesagt, das ist einfach auch eine melodische Platte. Ne? Wir bewegen uns ja in einem sehr melodischen Genre. Einen pointierten Zweiklang hast du hier. Ich finde die Zusammenarbeit gerade hier zwischen Vocals und Gitarren ziemlich gut. Auch für mich so eins der Gewinnerstücke auf jeden Fall auf der Scheibe. Ich meine, du wirst es vielleicht anders sehen und aber nee, ich fand den auch nicht schlecht. Hätte auch durchaus ein Anspieltipp für mich werden können.
Also tatsächlich finde ich an dem ganz positiv, dass hier mal endlich die Gitarren ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. Also da wartet man ja jetzt auch schon länger verzweifelt drauf. Aber die sind hier, ich würde sogar sagen, fast schon dominant, zumindest am Anfang.
Im Vergleich zumindest.
Genau, im Vergleich. Genau. Und ja. Ich finde den auch vergleichsweise gut, den Song. Also der geht echt klar. Also kann man machen.
Ja, guck mal. Ja. Haben sie doch noch ihre Ehre gerettet. Aber wir sind ja noch nicht
beim letzten Stück. Ich wollte gerade sagen, jetzt 11. und letzter Track Daughter. Und warum nicht mal wieder ein bisschen Herzschmerz und Balladenkleister zum Abschluss?
So, ja, weil Mathis, sie dich emotional zerfickt nach Hause schicken wollen. Ja. Ne? Aber ich meine, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen als ich, als Vater einer Tochter. Ne? Also mir ist der schon so ein bisschen an die Nieren gegangen. Ist halt so eine Klavierballade irgendwie.
Ja, genau.
Ne? Hat jetzt mit Metal auch nicht so viel zu tun. Das ist halt wieder so, da kannst du dich drüber streiten. Bringst du so ein Stück ganz am Ende, bringst du zwischendurch. Schwierig, ne?
Ja, oder wie die wahrscheinlich rationalste Entscheidung wäre, einfach gar nicht. So, lass ihn einfach im Proberaum und dann ist gut. Also, das war wirklich nochmal so, wo ich dann so die letzten drei Tracks wieder so ein bisschen so, naja gut, geht ja doch noch einigermaßen, dann kommt das Dingen und haut dich erstmal wieder so richtig schön in den Keller und denkst so, ja, ach, deswegen fand ich die Platte vorhin so scheiße. Jetzt weiß ich es wieder. Also, gar nicht meins. Also, finde ich schrecklich, das Ding. Finde ich wirklich furchtbar. Okay. So, also, boah, ja, nee. Kein guter Abschluss.
Ja, gut.
Ich stehe mit meiner Meinung fürchtig einigermaßen alleine da, aber mach mal. Du sagst, du hattest noch ein bisschen was so an Background-Infos dazu.
Soll ich das machen, bevor wir dann.
Ja, lass das mal vor dem Fazit noch einschieben.
Okay, gut, dann schiebe ich das mal rein. Es gab ein Interview mit Sänger Tobias Gustafsson. Am 28.05. ist also noch gar nicht so lange her mit powermetal.de. Wenn ich gleich dran denke und dir meinen Audio-File schicke, dann schicke ich dir den Link gerne mit. Ne?
Genau,
dann können wir die in die Shownotes packen.
Hat Mattes ihn vergessen oder ich habe vergessen, ihn einzupflegen.
Ja, wir haben es gesagt, powermetal.de, ihr werdet es finden, ihr könnt Google bedienen. Genau. Ja, halt ein Interview, ne? Und in dem Interview wird einem so ein etwas tieferer Einblick dann in das Album Teenage Rebel geboten. Es geht so ein bisschen um die musikalische Entwicklung von Nestor. Im Gespräch mit Tobias wird die Nostalgie und emotionale Atmosphäre des Albums betont. Wunder, oh Wunder. Das Ganze wird als Fortsetzung vom ersten Album Kids in a Ghost Town gesehen, den die Bandmitglieder dann hier jetzt als Teenager dargestellt werden. Also hat das erste Album dann wohl konzepttechnisch, thematisch von der Kindheit gehandelt. Jetzt geht es so um die Jugendjahre.
Könnte man bei dem Titel und, vermuten, ne? Kids
und ja, könnte Teenage. Man, könnte man drauf kommen. Tobias berichtet, dass das Album, wie so viele Alben in letzter Zeit, die wir besprechen, die jüngeren, während der Pandemie entstanden ist, wobei Teenage Rebel vollständig in seinem Studio in Spanien aufgenommen wurde. Er hatte sein Studio in Spanien. Zentrales Thema des Albums ist das Gefühl der Jugend und des Reifens, das in verschiedenen Liedern wiedergespiegelt wird, wie beispielsweise Last to Know und 21. Diese Lieder bringen dann autobiografische Elemente mit und persönliche Erlebnisse der Bandmitglieder und das Ganze wird dann halt ja in diesen Songs und der Platte verwurstet. Besonders emotionales Highlight des Albums ist, also er bezeichnet es als Highlight, du fandest es furchtbar, die Klavierballade Daughter, die Tobias für seine Tochter geschrieben hat und ja, weitere erwähnungswerte Songs wird hier gesagt, Victorious, den ich ja jetzt als Anspieltipp rausgehauen habe, also die erste Single, Caroline, den fand ich wiederum wieder nicht ganz so stark. Ja, abschließend spricht Tobias dann über die kommenden Nestor-Festivals und Konzerte und Möglichkeiten, die Band auch in anderen Teilen Europas mal zu sehen und gibt ein paar Ratschläge an sein jüngeres Ich und betont die Wichtigkeit, seinem Herzen zu folgen und den eigenen Träumen nachzugehen.
Weißt du, wenn die jetzt Kids in a Ghost Town und jetzt Teenage Rebel haben, ne, ey, dann kommt als übernächstes, ja, als nächstes noch nicht, aber als übernächstes kommt da Midlife Crisis Weekend Warrior. Ey, ich, irgendwie sowas, boah, ja, bitte nicht, ey, bitte hört damit auf. Weißt du, wenn jetzt schon Teenage Rebel schon so ein Herzschmerz-Shit hier veranstaltest, wie wird's denn dann erstmal, wenn du irgendwie in deinem echten Alter ankommst, so als mit 40er und, oh Gott, nein, ich möchte ja gar nicht dran denken. So, oh, boah, bitte nicht. Bitte lass das. Das, also kann nicht besser werden, echt. Macht was anderes. So, also macht Musik gerne, aber bitte nicht jetzt darüber singen, wie es ist, wenn man Anfang 30 oder Anfang 40 ist.
Ja,
kann ich gut Appelle werden
an Nestor. Mach mal eine Petition. Nur für dich.
Das ist richtig furchtbar vor. Oh nein. Egal.
Ja.
Ja,
willst du mal Fazit?
Ja, bevor ich das mache, möchte ich noch ein paar andere noch was loswerden. Und zwar die Rockart hat 9,5 Punkte vergeben.
Das ist stark.
Ja, ehrlich gesagt wundert mich das nicht bei der Truppe. Also die waren ja letztes Jahr auch Opener auf dem Rockart Festival oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau.
Ja, ich fand die live ziemlich geil.
Ja, waren sie letztes Jahr offensichtlich. Also wie gesagt, es wundert mich kein Stück, dass die Rockart die abfeiert. So, das ist einfach komplett klar, dass so
ein Ding gut ankommt. Dann werfe ich auch noch mal kurz hier in den Raum. Es gibt auch Live-Termine, die touren im Oktober und November dieses Jahres durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wer aus dem Ruhrgebiet kommt, der hätte am 27.10. die Chance, Nestor in Bochum in der Matrix zu sehen.
Ja. wenn ihr drauf steht auf AOR-Zeugs oder auf so einem Herzschmerz-Balladenkrempel. Ja, der Metal Hammer, der war ein bisschen weniger enthusiastisch. Der hat nur 4,5 von 7 Punkten vergeben. Das ist immer noch keine schlechte Wertung, ja, aber, ja, ne, aber okay. Jetzt, ja, bei 9,5 von 10 ist es halt auch nicht.
Ja, ist schon.
Also der, die schreiben, der Opener We Come Alive ist definitiv der beste Song der Platte, da gehe ich mit, sehe ich auch so. Sie schreiben allerdings auch, die Platte rockt hart an der Grenze zur Parodie und auch da gehe ich mit. Noch ein letztes Zitat aus der Rezi von Metal Hammer. Souverän ausgeführter, kristallklarer Gesang, mehr allerdings auch nicht. Ein paar Ecken und Kanten würden der Einprägsamkeit der Musik gut tun. Ich muss dazu sagen, ich habe das erst gelesen, nachdem ich mein Fazit hier vorbereitet hatte. Also das ist davon jetzt nicht gefärbt. Es trifft allerdings auch so ziemlich genau meine Kritikpunkte, die ich daran habe. Ich finde hier die 80er tropfen hier aus jedem Ton, was erstmal per se nicht schlecht sein muss. Ich finde gerade den Anfang, die ersten drei Songs finde ich ziemlich gut. Also The Law of Hante oder Jante. We Come Alive und Teenage Rebel sind auf jeden Fall richtig gute, starke Songs so. Danach ist es allerdings über weite Strecken für mich nur noch austauschbares Gejammer. So, zum Ende hin wird es nochmal ein kleines Stück besser, aber das rettet das Ding für mich leider nicht über 5 Tränchen hinaus. So.
Okay.
Jetzt darfst du.
Gut, dann darf ich. Aber ich finde das gemein, dass du mir die Tränchen genommen hast.
Aha.
fange ich mal an. Ist eine total nostalgische und herzerweichende Platte, die aber auch, finde ich, für mich gesehen, so ihre rockigen Momente auskosten kann. Thematisch holt mich das Ganze schon sehr ab, ne? Also ich kann mich da schon sehr mit identifizieren. Und die machen es einem auch nicht besonders schwer, weil ich glaube, wir alle sind so durch diese Phasen auch gegangen in unserem Leben oder die meisten zumindestens. Ich kann mir jetzt natürlich vorstellen, dass es metal-affine Hörer gibt, denen dieser übermäßige Einsatz von Keyboards und Synthi so ein bisschen auf den Pinsel gehen wird. Gut, für dich war noch viel schlimmer so diese Herzschmerz-Thematik. Aber ansonsten hätte ich jetzt gesagt, ist es eigentlich so eine Platte, die eigentlich so für jeden gut hörbar ist. Ne? Auch Leute, die jetzt mit Metal nicht so viel an der Mütze haben, einfach weil es so eingängig und so melodisch ist. Ne? Das kannst du auch wunderbar im Radio theoretisch spielen, finde ich. Wir hatten ein ziemlich gutes Debüt gehabt, ne? Kids in a Ghost Town. Ich fand die live schon ziemlich gut. Ich finde, hier kommt jetzt ein nicht minder schlechter Nachfolger und ich finde im Gegensatz zu dir, dass Nestor hier ziemlich viel richtig machen auf der Platte. Auch wenn es meiner Seele jetzt nicht in jedem Song so ganz gut bekommen ist, muss ich trotzdem vor der Scheibe insgesamt meinen Hut ziehen. Ne? Also ich werde die auf alle Fälle nochmal, genau wie die Platte von Cobra the Impaler, noch ein bisschen in meiner Playlist halten. Ich bin da noch nicht ganz durch mit. Gut, der ging's auf den Pinsel. Ich kann da gerade noch nicht so wirklich genug von bekommen. Ich finde, auf der Platte gibt es wenig bis gar nichts, was man skippen würde, was ich skippen würde. Ne, du siehst das Ganze ja so ein bisschen anders. Und insgesamt auch will ich das Intro ja nochmal hervorheben, wie geil das gelungen ist in Kombination mit dem ersten Song. Ne? Einfach dieser Einspieler, diese Stimmung, in die du geworfen wirst. Und ich verstehe auch, was du meinst, wenn du so sagst, so die ersten drei Dinger. Ne, das ist irgendwie auch schon so, ja, wenn man mal ehrlich ist, auch der stärkste Teil der Platte. Von mir aus aber kann ich nur sagen, good job, Boys. Ich würde hier auch tatsächlich nochmal die ab 8 zücken. Ne? Ich habe gerade schon die 8 vergeben, die würde ich hier auch nochmal tatsächlich vergeben wollen. Und da du mir meine stahlharten Tränchen genommen hast.
Nee, du kannst ja die stahlharte Tränchen kannst du ja nehmen.
Ja gut, dann nehme ich die stahlharten Tränchen.
Was wäre die Alternative gewesen?
8 Pussys.
Okay. Na gut. Ist ja auch okay. Also ich habe mir ehrlich gesagt schon gedacht, dass wir da nicht so ganz einer Meinung sein werden. So gut kennen wir uns ja mittlerweile, dass wir da auch mal einschätzen können, was dem anderen gefällt und einem selber vielleicht nicht so sehr. Finde ich auch vollkommen okay. Also gerade so die ersten drei Songs, da werden wir uns auch einig. Das können wir auch gerne bei nächster Gelegenheit dann auch zusammen hören. Danach wäre ich dann allerdings tendenziell eher raus. Und
dann gehst du Bier holen.
Dann gehe ich Bier holen und danach hören wir Cobra the Impaler oder einen unserer dies Jahr schon doch in hoher Dichte erschienenen 10-Punkte-Alben. So.
Klingt doch nach einem Plan.
Und deswegen, also ja, wir hatten schon ein paar echt starke Veröffentlichungen. Für mich zählt die jetzt nicht so sehr dazu, aber ist auch okay, wenn du das anders siehst. Mhm. Und bei Cobra kommen wir wieder zusammen an der Stelle.
Ja.
Ja, Mattes.
Sogar ziemlich nah.
Sind wir vergleichsweise kurz heute? Was auch nicht
für
so schlimm ist.
Verhältnisse,
ja. Ne, für unsere Verhältnisse. Ich weiß gar nicht, was das jetzt nachher so netto heißt. Wir haben jetzt eine gute Aufnahmezeit von 1,32.
Ja, da kommt dann noch das Interview wollte ich schon sagen, den Einspieler, die Voice-Nachricht von Lucky.
Genau, die geht ja auch 10 Minuten, ne? Das ist ja auch schon
Stunde 30, Stunde 35, irgendwie sowas, ne?
Ja, wir müssen noch mal kurz darüber reden. Ich bin ja auf dem Wacken jetzt demnächst.
Ja, das sollten wir aber gleich offline.
Meinst du, da sollten wir offline drüber reden? Also ich wollte die Hörer nur darauf vorbereiten, dass sich eventuell ein paar Verschiebungen ergeben könnten. Also was auch immer wir gleich besprechen, seid uns nicht böse, wenn es sich alles ein bisschen zerrüttelt oder so. Wir gucken mal. Vielleicht hat Mattes ja auch voll die geile Idee und denkt die ganze Zeit, halt die Fresse. Halt doch endlich die Fresse. Ich habe voll die gute Idee, wie wir das alles retten
können. Das denke ich mir aber permanent abseits davon, ob ich gute Idee habe oder nicht.
Ja, nicht das
denke ich eigentlich immer permanent.
Ja. Genau, da quatschen wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Ein bisschen dünn an der Kommentarefront gewesen, Leute. Lasst euch nicht lumpen. Ich weiß, es ist heiß und so, aber schnappt euch euer mobiles Endgerät, setzt euch an euren Computer, was auch immer, schreibt uns ein bisschen was und dann haben wir nächstes Mal auch wieder ein bisschen mehr Meta-Gequatsche. Weniger alkoholfreies Bier, mehr Blödsinn sozusagen. Und was wir dann machen in der nächsten Folge, besprechen wir jetzt gleich.
Ja, Mattes. In dem Sinne würde ich sagen, dann gehen wir Metal Off.
Metal Off.